Spitz laufen war. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Musiker vorweg. Schwummtiwuppen.
Toto hat gesagt, er drückt den Musikknopf und das heißt, wir starten wieder eine neue Folge. Das hat geklappt. Irgendwas muss ja auch mal klappen. Das ist super. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen für einen netten Plausch am Abend. Toto und ich sind heute alleine mit unserem Gast. Solvik ist heute nicht verfügbar zum Aufzeichnen und lässt schön grüßen.
Und Grüße zurück.
Grüße zurück und ich würde sagen, wir stürzen uns heute zu dritt ins Abenteuer. Hallo Gerd.
Hallo ihr beiden.
Schön, dass du zugesagt hast, unser Gast zu sein.
Ja, sehr gerne. Ist ja auch, vielen Dank nochmal, dass ich hier, sag ich mal, diesen Ritterschlag bekomme. Nach so vielen Jahren.
Gibt weder mehr Geld noch sonst irgendwas.
Ja, das ist einfach nur für manche Menschen habe ich schon gefragt, ob sie sich schon alt genug fühlen. Ja, aber man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt und so Hase, wie man sich fühlt.
So ist es.
Ja. Nee. Erstaunlich. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist?
Ja, ich bin der Gerd Hilinski, aus Berlin natürlich und seit 1977 eigentlich aktiv in der Branche. Ich habe, das ganze Thema erklären?
Ja. Wir müssen irgendwie 30 Minuten vorkriegen.
Ich habe hoffentlich Zeit mitgebracht. Also, 1977 begann mein Thema. Ich habe als erstes als Lichttechniker bei Karat angefangen, habe da so circa 10 Jahre gearbeitet, habe mich dann...
Ich glaube, als Info ist Ostberlin ganz entscheidend, oder?
Genau, Ostberlin ist wichtig, ja, obwohl wir das ja gar nicht mehr so gerne hören.
Ja, aber zurückwirken gab es das ja.
Das gab es ja nun mal. Habe mich da im Prinzip dann 10 Jahre lang mit Karat beschäftigt und war dann am Schluss technischer Leiter und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer eigenen Lichtfirma. Wir haben wirklich nur Licht gemacht, dann irgendwie mit Helikon 1987. Da wurde ich dann gefragt, ob ich nicht für die 57-Jahr-Feier, wo eine Menge Zeug gebraucht wurde und bei einer damals noch in der DDR dann so irgendwie diese Selbstständigkeit so ein bisschen gefördert wurde, dass man so ein bisschen, ein Stück weit einen Paradigmenwechsel hatte und sich auch so selbstständig machen konnte. Und das habe ich dann gemacht und habe dann auch zur 57-Jahr-Feier fast jeden Tag irgendeine Show gehabt oder irgend sowas. Und dann kam die Wende. Hab dann daraus eine GmbH gemacht und hab dann so bis eigentlich 2015 quasi diese Firma geleitet als Geschäftsführer. Und es war so ein bisschen so der Anfang 2010, 11, so, da gingen so ein paar Sachen, da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf. Nicht so mehr toll. Der Gerd Hof war gestorben, für den ich viel gearbeitet habe und so weiter. Und ich hatte irgendwann die Schnauze voll von dem Hamsterrad und hatte dann auch 2010 meinen Meister gemacht und habe da auch nette Leute wieder kennengelernt und die dann auch wieder in alle Welt verstreut waren. Unter anderem den Tim Weiske, der mich dann irgendwann ansprach, ob ich nicht offen wäre für ein Gespräch mit der Geschäftsleitung von PRG. Dann habe ich kurz durchgearbeitet, überlegt und es war auch so, dass ich gerade an so einer Schwelle war, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ein Punkt sein, wo man mal rauskommt aus dem Hamsterrad. Und da habe ich die Chance ergriffen und habe mich diesem Gespräch gewidmet und das war ganz gut und hat mir auch sehr zugesagt. Ich habe dann kurz mit meiner Frau gesprochen, dass das jetzt ein Paradigmenwechsel ist. Ich sage mal, ich bin nicht mehr der Chef, sondern ich lasse mich in einen Konzern ein und mache das, was mir wirklich am meisten Spaß macht, nämlich Kunden betreuen und neue Jobs ranholen und kreativ an Projekten mitarbeiten und so weiter. Und da bin ich jetzt seit 2015 erfolgreich, denke ich mal, und arbeite quasi jetzt schon fast seit 10 Jahren wieder für PRG.
Da sind wir uns auch mal über den Weg gelaufen. Und ich verbinde mit einer unserer Begegnungen sehr, sehr lustige Zitate, weil wir hatten mal ein sehr vergnügliches Mittagessen gemeinsam bei einem Italiener auf der Terrasse hier um die Ecke.
Da erinnere ich mich auch noch.
Du fragtest mich, wann ich zur Schule gegangen bin. Und ich sagte, ich bin 1981 eingeschult. Und du hast gesagt, ich meine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 81, da war ich gerade mit den Pudis in Rumänien. Und dann habe ich festgestellt, obwohl, ich glaube, Toto und ich das beide schon sehr, sehr lange machen, machst du das noch viel, viel länger.
Ja. Nee, das waren übrigens nicht die Pudis, das war Karat.
Das war Karat, so. Ja. Okay. Ach, verdammt. Ja. Ja, mein Knowledge von Nachgrößen der Ostmusik ist begrenzt.
Das holen wir heute nach. Das wird ist heute das erklärte Tagesziel, dass wir hier mal Klarheit in diese östliche Rockszene kriegen.
Ach, wir singen am Fenster. Abschluss?
Nicht, das ist aber Silly, Obacht.
Nein, am Fenster ist nein.
Ist nicht?
Aha. Nein. Am Fenster ist City. Nicht City.
City war es, richtig.
Genau.
Ach, gut. Wunderbar. Ich durfte ja damals mit Jerry zusammen die Eröffnung des Berliner Hauptbahnhofs machen.
Ja, kenne ich.
Wo wir uns auch inhaltlich sehr, sehr stark durch die Musikgeschichte von Ost- und West-Berlin gefräst haben.
Ja.
Und da kam das, das ist City, nicht Silly. Ja. Alles klar.
Unikral.
Silly ist, richtig.
So, wie stelle ich mir denn Technik in DDR-Zeiten vor?
Das ist wirklich eine spannende Sache. Da kann ich jetzt wirklich mal ganz weit ausholen. Ich kann dir zum Beispiel mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr so Bilder auch mal gesehen habt von dem, was wir da damals gemacht haben, so im Palast der Republik und so. Also bei Karat war es so, ich habe dann angefangen, Traversen selber schweißen zu lassen, weil wir hatten ja immer so die Vorbilder. Wir kamen immer in den Westen und haben immer gesehen und waren natürlich immer drauf und dran, auch mal Konzerte zu gucken, wenn wir mal quasi ein paar Off-Days hatten. Und dann hast du natürlich Thomas, war glaube ich damals noch so der Standard, Thomas und Tomcat. Das hatte ich dann, da ist wirklich eine gute Episode. Ich habe in einem Hinterhotel in Dresden gesessen, abends an einer Bar. Und da waren solche niederen Clubtische irgendwie und die hatten unten solche Aluminium, also Beine sozusagen. Und die waren, also war nicht so ein klassisches Aluminium-Vierkantprofil, weil es so scharfkantig war, sondern war schön abgerundet. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre eigentlich eine super Geschichte für die Traversen. Und wer so ein bisschen den Osten kennt, der weiß, dass es da natürlich schwierig war mit solchen wichtigen Metallen. Sag mal, das war ja immer so ein Fünfjahresplan, der da irgendwie eingecued wurde. Und da musste man also wirklich gut dazukommen, dass man überhaupt so von diesem Material was abbekommt. Und ich habe dann recherchiert und bin nach Rackwitz gefahren. Da war so eine Bude, die hat diese Aluminiumfolie hergestellt, so für Grill. Und die hat auch so eine Strangpressmaschine gehabt für diese Beine, die haben die da hergestellt, ne? Und dann habe ich das da quasi gegen ein paar Poster von Karat und ein bisschen Kaffeetüten bin ich dann vorgedrungen zur Geschäftsleitung und habe dann da mal ein bisschen was bestellt. Das war natürlich jetzt nicht sofort zum Mitnehmen, aber irgendwie kam ein paar Monate später, konnte ich da vorfahren und dann so eine halbe Tonne von dem Zeug dann mal mitnehmen. Dann habe ich das in Erkner bei uns in der Nähe von Berlin, das ist so südlich von Berlin, da gab es eine Werkstatt, die auch Leute hatte, die Aluminium schweißen durften. Also das war ja auch nochmal so ein Thema. Und die haben mir dann auch, da hatte ich dann noch einen Statiker, der mir da diese Zeichnung gemacht hat. Und dann haben die da für mich munter diese Traversen geschweißt. Und ich hatte dann irgendwann nach 3 Jahren, hatte ich so viel Traversen davon, dass ich also auch Silly und einige andere Bands mit diesen Traversen ausrüsten konnte. Also die haben die bei uns, die haben alle diese Traversen, aber ich hatte übrigens so eine Spezialität, da hatte ich mal in meinem Keller das so hingestellt, dass diese Traversen, also diese Scheinwerfer beim Transport reingezogen werden. Das gab es ja auch bei
Thomas
oder so. Ja. Also das hatte ich auch. Und ja, dann haben wir dieses Zeug also gebaut und haben dann immer regelmäßig im Winter, wenn dann irgendwelche Festivals waren, alle Traversen zusammengefahren und haben dann daraus riesen die Bühnen bestückt und mit einigen, weiß ich, 100 Scheinwerfern konnte man dann da auch Licht machen. Die Scheinwerfer sind übrigens auch ziemlich spannend.
Die Story kenne ich schon vom Heli.
Die kennst du auch von Heli und das ist ja da die Querverbindung. Ich hab dann, sag ich mal so, manufakturmäßig in meinem Keller angefangen, im Prinzip einen Trabi-Scheinwerfer. Ich brauchte ja einen Reflektor. Man musste ja irgendwie irgendwas machen. Und dann gab es diese Trabi-Scheinwerfer, die haben übrigens heute noch die Größe vom Paar 56. Das ist genau die Größe. Dann habe ich hinten diese Bier-Lampe hier, diese, wie hieß das immer, diese, also da gab es eine richtige Autolampe, die immer quasi zwei Richtungen, also Abblendlicht und Dings. Habe ich rausgenommen und habe dann dafür einen Winkel mit einer 650 Watt-Lampe, die aus einem Projektor, den bei uns ja habt, der hieß Polylux, das war so ein Ding, wo man im Prinzip oft schreiben konnte, weißt du, so auf so einer Platte.
So ein Overhead.
Da gab es, wie gesagt, diese spezielle Lampe von Narva, die auch nur für Export und nur für Schulen und sowas, die gab es also nicht in irgendeinem Kaufmannsladen irgendwie. Ja, und habe die Lampen dann quasi dort dafür genommen und habe dann genau den Brennpunkt, also das genau gesucht in dem Trabi-Scheinwerfer und habe dann einen Winkel gebaut, der dann quasi genau das Maß hatte, dass man dann immer damit einigermaßen einen Beam machen konnte, für der so ähnlich war wie ein Paar 64. Ne? Also der vorne, dieser Glasding blieb natürlich drin, das war ja von Vorteil. Und damit haben wir eigentlich am Schluss, ich hatte irgendwann zu also 88, 89 hatte ich davon 500 Lampen irgendwie bei mir im Bestand.
Gab's Farbfilter?
Alle selbst gebaut?
Sorry. Alle selbst gebaut, ja. Das waren alle im Prinzip so eine Geschichte. Da hatte also Heli, wie gesagt, auch so eine kleine Manufaktur davon. Der hatte da unten Leute, die quasi diese, das war so eine Kochtopffirma irgendwie, die haben diese Dinger gebaut und diese hinten braucht, weil ich meine, der Trick, also diesen Zylinder zu bauen, das ist ja eigentlich keine Raketentechnik. Aber hinten, so ähnlich wie im Westen, der Paar 64, so ein Arsch da hinten ran, wisst ihr, so, dass das also so ein gepresstes, runde Teil ist, wo hinten noch ein bisschen Lüftung rauskommt und noch eine kleine Sicherung Platz hat. Das konnte Heli ganz gut und der hatte mir, war dann immer so bis Ende der 80er, also mein Lieferant für sowas. Und der hatte mir da im Prinzip richtig eloxierte Aluminiumscheinwerfer geliefert und hat dann, wie gesagt, ich hatte dann drauf bestanden und da schließt sich der Kreis zu Heli dann irgendwie. Ich hatte darauf bestanden, dass auf meinen also diese Henkel, die da dran, also diese Aufnahmen, da sollte immer ein Helikon-Zeichen drauf sein. Und da hatte er so ein Sieb machen lassen, wo Helikon dann drauf stand. Und wie gesagt, da hat er dann irgendwie, glaube ich, 10 Jahre später seine Firma gegründet und hieß dann Heli Schuster.
So hat er mir das mal erzählt. Weil er den Sieb
noch hatte.
Er man muss halt sparen, ne?
Ja. So, ich glaube, wir müssen kurz ganz viele Sachen zwischendrin erklären, aber mach erst du, Toto.
Wie funktioniert ein Farbfilter?
Farbfilter war ganz einfach. Also erstens, ihr habt ja den Westen, wo man ja regelmäßig auf Tournee war.
Also ihr durftet drüber, oder? Mit
nein,
Material
ich bin ja und allem? Das war kein Thema. Wir hatten ja regelmäßig irgendwie so mindestens 120, wir haben immer so eine Tour gemacht, die ist immer Bäder-Tour und so. Und wir haben ja auch also am Ende auch irgendwann, also das war, was war denn, das, mit Karat 82 haben wir schon in einer Waldbühne gespielt. Dann einfach so was mitgenommen, ne? Also dann da im Prinzip, wir haben damals von der Firma, ach Gott, wie hieß denn die, Revue in Berlin, haben wir da das Zeug gemietet, ne? Also ich weiß ja, gibt's die heute noch? Die müsste doch irgendwie, glaube ich nicht mehr, ne? Aber ihr kennt die, ne? Irgendwie Revue
der in Berlin. Der Name klingelt irgendwie, aber ist 100 Jahre, ist da.
Weil das war ja die Besonderheit damals zu der Zeit in den 80ern, war ja Berlin noch so eine Insel, wisst ihr, da war ja auch, das hatte ja auch nicht so richtig den Bezug zu Westdeutschland sozusagen. Sagen,
alle Wehrdienstverweigerer sind ja.
Genau, alle Wehrdienstverweigerer haben sich da quasi. Da habe ich auch übrigens Heiner Schwer, ich weiß nicht, wer den noch kennt.
Nee.
auch, nee. Eigentlich muss ich mal sagen, auch ein alter Hase sozusagen, der auch bis heute oder bis vor ein paar Jahren noch aktiv war, ne, der hatte, war da in der Revue, hat der ja gearbeitet als, ja, weiß ich gar nicht, irgendwie. Da habe ich den jedenfalls das erste Mal kennengelernt. Da war ich, glaube ich, da war ich da irgendwie ein halber Geschäftsführer oder sowas. Ja, so war das.
Ich habe da die Folge mit auf jeden Fall
lieben Gruß von Jerry, mit dem habe ich letzte Woche Fernsehen gemacht und wir kamen auf das Thema, dass du Gast wärst. Und er sagt, boah, dem habe ich mal ein Zelko Gold erklärt für irgendwas.
Das stimmt, das ist übrigens eine geile Nummer. Ich habe irgendwann kurz vor der Wende, habe ich irgendwie bei, da war Jerry noch auch schon bei Procon, richtig in saß da auch richtig. Und ich habe bei der, die hatten so eine Vertriebsfirma, ich weiß jetzt, komme nicht auf den Namen. Und bei der war quasi so ein, also der war immer der Verleih. Und was mein großes Vorbild war natürlich, und dann der, die Nummer, dass der Vertrieb da war, und da hatte ich ein Zelko Gold gekauft, ein 90-Kanal. Und da gibt es auch einen lustigen Beitrag in so einer englischen Zeitschrift oder in einem Rockstar oder sowas, dass ich der erste Ossi war, der überhaupt, also östlich der Elbe, da irgendwie so ein Zelko Gold gekauft hat. Das war damals ja noch ein Analogpult, das war ja nichts mit DMX oder so. Ja, das war auch eine nette Story. Da haben die mich dann nach London eingeladen und dann ein nettes Foto gemacht und mal eine Führung gemacht durch die Zelko-Welt dort. Das war ein schönes Möbel, fand ich ja. Das war ein richtig schönes Pult
damals. Ich hab's geliebt.
Ja.
Das Reisen war für euch relativ einfach.
Variante damals, das war wirklich, ich hatte dann so nachgerüstet DMX. Aber da habe ich auch mal eine Fernsehsendung zerschossen, weil mein Licht, Weißlicht als Operator hatte sein damals noch, ich glaube, das waren ja so eine Teile hier, so irgendwie 50 mal 40, irgendwie so ein Telefon. Das hatte der dann neben mir gestellt und dann ist mein DMX, der ist leider abgestürzt und dann musste ich, Gott sei Dank hatten wir einen Patchplan. Dann habe ich dann während der Sendung in einem Testbild innerhalb von 2 Minuten dann die Patching wieder eingepflegt und dann konnte die Sendung weitergehen.
Auch zum Zelko 90 Gold Verwender Club kommst, gehörst. Mich treibt seit Jahren eine Frage um, die mir noch keiner beantworten konnte. Also ich weiß noch, Speichern ging mit Fader nach unten ziehen, das kriege ich noch beisammen. Und man hatte so eine kleine Schublade mit einer Tastatur drinne. Was hat die gemacht? Ich weiß es nicht mehr.
Du konntest ja da oben eine beschriften. Die hatten noch eine kleine, so eine roten, mit so rote Leuchtdioden, also nicht Leuchtdioden, sondern so eine roten Leuchtbuchstaben.
So eine Mehrsegmentanzeige.
Genau, ne? Da konntest du was drinschreiben. Da konntest du sagen, das ist Q4 oder irgend sowas, ne? Also du hattest ja unten diese Subbank sozusagen. Du konntest genau. Ja, du hast oben die beiden A und B und so. Und dann hast du unten dein Programmier, also deine Qs unten gemacht oder deine Gruppen zusammengestellt. Ja, so war das. Da
und die Gain-Knöpfchen oben nicht zu vergessen.
Ja, die brauchte man ja für ACLer. Da musste man ja ein bisschen runterdrehen, weil ja die Spannung in Europa dann irgendwann hochgedreht wurde von 380 auf 400 Volt. Und da sind ja reihenweise, wer das nicht wusste, dann die ACL-Gruppen, mit denen ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe in meiner Zeit. Die sind ja dann reihenweise weggeknallt irgendwie.
Aber die Idee mit dem Gain hat irgendwie keiner nochmal aufgegriffen.
Naja, elektronisch schon. Kannst ja heute irgendwie so sagen, begrenzte bis auf 80
Kanäle begrenzen. Also gab es ja später
auch einen ganz vielen Dimmern. Man konnte halt live damit auch schön viel Scheiße bauen. Ne?
Konntest also, unten, sag mal, weiß ich nicht, also du konntest ja direkt oben in der Bank direkt gewisse Sachen an und du konntest ja langsam hochziehen, ohne dass du unten irgendwelche Fehler ziehst oder so.
Das war schon.
Ja.
Seine Zeit
nicht. Da war noch die schnelle rechte Hand, die fordert irgendwie.
Das heißt, ihr seid aber relativ easy rausgekommen.
Also, ich hatte ja, also du meinst jetzt aus der DDR jetzt irgendwie. Gerne. Ich hatte ja sehr gute Kontakte durch Karate eben. Das war, sag mal, erwähnenswert wäre da, gewiss die LMP Lichttechnik, sagt euch ja vielleicht auch noch was. Das ist
Uli
Petzold, gibt auch nette Stories. Der hat, als ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich als letzte Baustelle, sozusagen, also als letzte Station, bevor ich bei Karat dann raus bin und hab dann quasi meinen eigenen Laden aufgemacht, bin ich nochmal zu ihm gefahren und hab gesagt, du, pass auf, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich brauche ein bisschen Zeug und ein bisschen was Besonderes, wenn es geht. Und der hatte zu der damaligen Zeit so eine Disco, die hieß Clash.
Ja, wir sprachen schon mal darüber.
Ja, und man kaufte aus der Garage auf dem Hof. Die gibt's
ja
noch.
Und pass auf, das war der erste. Da habe ich noch bei Karat. Daher kannte ich ihn, weil wir für Karat damals noch so ein Zelt, das hieß 088 Eclipse. Weißt du, so ein schräg nach oben, so ein Lichtpult.
Ach du die Mille.
Das ist so ein, also kennst du nicht mehr, wa? Davon hatte ich dann später auch nochmal einen, also ich hatte bei Karat einen 60-Kanal davon und hatte ab dann, also als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich dann einen 90er von Rolf Garnis von M-Town gekauft. Bevor ich dann mein Zelko dann zu Wendezeiten gekauft habe, aber das war ein netter Pult. Das war also für mich, da habe ich auch eine Menge rumgebastelt zu DDR-Zeiten an dem Thema. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Ach so, ich bin dann als letzte Station, bevor ich mich dann 87 oder 86 im Herbst bin ich dann zu Uli gefahren. Ich sage, Alter, ich mache mich hier selbstständig. Ich bräuchte ein bisschen Material. Ich hatte aber auch wirklich einen großen Vertrag in der Tasche für 57 Jahrfeier, 400 Veranstaltungen. Also ich hatte eine abgedeckte Hypothek sozusagen, dass ich sage, okay, ich kann dir das irgendwann wiedergeben. Ich habe aber heute keinen Knopf in der Tasche, bis meine Gage von Bäckerrat oder so. Und der Verrückte ist wirklich mit mir in die Diskothek gegangen, hat seinen Techniker geholt und hat gesagt, pass auf, dann bau doch hier mal die Sachen aus. Und zwar waren es so eine, ich glaube, Jupiter hießen die oder so. Die. Und damit war ich natürlich mit meiner neuen Firma im Osten im Fernsehen, wurde ich durchgereicht. Ich habe also wirklich für jede Show-Sendung gemacht mit den Dingern, weil die gingen immer schön hin und her und machten was Neues, was also bisher nicht da war. Und ich habe mit diesem ganzen Zeug da sehr viele Fernsehsendungen. Bin Uli dafür total bis heute dankbar. Wir sind jedes Mal, immer wenn wir uns sehen auf dem Messen, gibt's immer ein Riesenhallo und dann irgendwie so eine Remember. So eine halbe Stunde, wo wir dann über dieses Thema reden noch so. Ja, nee, ist eine super Geschichte gewesen. Bin dann, wie gesagt, mit dem Zeug, der hat das wirklich ausbauen lassen und bin dann rüber und hab damit sein Urteil. Und Teddy Götz hat mir übrigens noch zwei Genies verkauft. Irgendwie so.
Das ist so schön. Das heißt, dass du tatsächlich dank deines Involvements bei Karat, die ja wirklich eine der angesagtesten Acts der DDR waren, ihr konntet reisen, ihr konntet Dinge im und exportieren, du konntest mit Plakaten zum nächsten hier Aluminiumlieferanten fahren. Das war ja schon mehr als ein bisschen special, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also, na klar, man musste das natürlich wissen, wie es geht, sag mal so. Man hat diese, also hat sich einfach eingerichtet. Das hörst du vielleicht oft, dass Leute sich, also wir hatten ja, also sag mal, wir waren ja privilegiert, wenn du es so nimmst. Ne? Wir haben also im Prinzip so gelebt, wie man eigentlich heute auch lebt. Also ich meine, wir fahren ja auch jetzt nicht jeden Tag nach Paris oder irgendwo hin, sondern wir haben nicht die Möglichkeit, das zu tun. Und gut ist es, weißt du, also. Also von daher war das damals so für, ich habe immer gesagt, solange die mich hier arbeiten lassen und das machen lassen, weil das mir Spaß macht, weil mein Job war wirklich und ist ja bis heute eine Sache, die mir total viel Spaß macht, habe ich gesagt, okay, solange komme ich auch immer wieder. Also wenn ich anfange jetzt so, weißt du, wie ja viele das auch wirklich erlebt haben, die dann wirklich auch durch die Hölle gegangen sind, weil, weiß ich nicht, die sind dann abgeholt worden oder irgend sowas. Das ist mir nie passiert, Gott sei Dank. Aber all denen das passiert ist, muss ich sagen, Respekt. Aber wie gesagt, da kann ich dann nur verstehen, dass die dann eben halt auch weg wollten. Ich hatte da überhaupt keinen Grund dafür, weil ich habe in einer Großstadt gelebt, war alles okay und ich hatte meinen Freundeskreis und mein Umfeld und das war auch okay so, ne?
Höre ich aber viel von den Ostberlinern, die sagten, wir lebten halt in der Stadt, wir hatten viel mehr als auf dem Land. Für uns war das okay.
Ja, das war tatsächlich so, weil ich sag mal, Berlin war ja, also ich meine, wir haben ja auch viel, also so die Künstlerkreise, wir hatten auch gute Beziehungen. Zu, also das war ja, die Beziehung war die halbe Sache. Also wenn du ein Telefon hattest in der DDR und ein bisschen Leute kanntest, so war das sofort eine Möglichkeit, sag ich mal, dein Leben auch entsprechend einzurichten und zu gestalten. Ne? Also dann, wenn ich irgendwas brauchte, ich weiß ja, ich hab das erste Mal, als ich hab immer, also als ich dann die Firma Illicon gegründet hatte mit meiner Crew, da haben wir dann immer so Sachen gemacht, so Spezialitäten, so Moving Truss. Wir hatten so Dreiecke, die dann immer mit drei Motoren über Leuten gefahren. Mhm. Da gab es ja noch, also waren C1 noch nicht zu denken, aber ich hatte mir dann überlegt, da musst du ja mal irgendwie drüber nachdenken, wenn ihr eine Kette von den dreien reißt. Und da bin ich, da gab es tatsächlich und in Magdeburg irgend so eine Firma, die solche Roller-Safety, aber DDR, die war natürlich fünfmal so groß wie die wir kannten im Westen, aber die habe ich dann da auch dazu gekriegt, dass ich dann davon irgendwie mal 15 Stück kriegte und so konnte ich dann mal mein Zeug, was ich da immer so geflogen habe, den Leuten auch entsprechend safen, ne? Das war schon interessant.
Wir dachten, wir safen es, ne? Also wenn ich bedenke, was wir über Publikum bewegt haben mit die 8 Motoren, einem 500 Kilo Roller-Safety dran und sagt, das ist so sicher, da kann überhaupt nichts passieren.
Ja, ja.
Wenn du damit heutzutage im Wissen rangehst, uiuiuiui.
Mir ist Tatsache mal eine Kette gerissen im Friedrichstadtpalast. Das ist für alle, die das damals erlebt haben. Das war so eine Pop 87 hieß das irgendwie oder so. Da war so eine Show in Friedrichstadtpalast. Und da war es auch so, ich war nicht persönlich vor Ort, mein Operator war vor Ort und der hat dann, wir hatten so einen kleinen Pult gebaut, wo wir dann immer die Motoren quasi vorgewählt haben und dann abgefahren und so weiter. Und irgendwie hat sich eine Kette quasi so verklemmt, dass sie dann gerissen ist und die ist dann reingefallen in diese Sicherung und das war dann legendär. Mann, ihr habt ja wirklich alle vorgesorgt. Es ist nicht passiert, es ist nur ganz langsam runtergefahren. Und mir wurde wirklich Himmelangst. Also meine, da hätte ja die Hölle passieren können. Ein Glück, dass ich damals so eine Geschichten da schon mal mit Bedacht eingebaut habe oder so. Ne?
Ja, das will man auch nicht, so Situationen. Ne? Also ich kann mich auch entsinnen, uns ist so um und bei 2000 mal auch bei einem, wir verfahren Traversen über Publikum, eine Kette aus dem Kettensack gefallen.
Oh.
Die dann so, da kannst du so zugucken, so 3, 4, 5 Sekunden, die dann so auf, ich würde sagen, 2,80 Meter geendet ist.
Da gab es auch andere Unfälle.
Mir ist mal ein Filterrahmen über einem Hochdutt, ich weiß es nicht mehr, das war aber auf jeden Fall eins der oberen Orchester, die es überhaupt in der Welt gibt, im Palast der Republik damals, den gibt es ja nicht mehr, aber den kennt ihr sicherlich noch. Da waren ja riesengroße Veranstaltungen und so und da hatte ich dann auch mal Licht gemacht und mit Riesen, das war so Klassik in Farbe oder wie das hieß. Da fiel mir ein Farbrahmen raus, weil die waren natürlich alle schon, also ich meine, die Klassiker kennst du, die sind alle skeptisch, buntes Licht ist ja furchtbar. Und das war dann, ich war dann der Show-Lichttyp da neben dem Fernsehlicht, was da noch lief. Und da fiel mir dann auch oben, wie gesagt, nach irgendeiner Zeit, fiel dann einfach so ein Farbrahmen runter. Ganz knapp an der Stradivari vorbei, sozusagen.
Ja, aber von den Geigen gibt es reichlich, das ist alles gar kein Problem.
Also sind ein paar Sachen, wo ich sagen muss, toi, toi, toi. Es ging immer ganz gut, aber es war manchmal schon ganz schön knapp.
Fair enough.
Ja gut, aber das war die Zeit, wo sowohl Ost wie West der Kram anfing, das Laufen zu lernen. Ne?
Ja, absolut, absolut. Das war
toll.
Noch und eine ziemlich stürmische Zeit. Da war ja auch noch so ein gewisses Halbwissen war am Start. Überall.
Eigentlich nur.
Ey, wir haben Sachen gemacht. Also wenn ich so alte Bilder sehe, denke ich mir auch immer, das ist doch nicht wirklich ein Bild von mir, na, wie ich einen Tower Truss Tower tippe in Badelatschen.
Na gut, ja. Also Badelatschen habe ich nie getragen. Ich habe immer Turnschuhe wenigstens gehabt.
Nee, das war mit meinem Design, mit Christoph Hahnl.
Und wir waren auf irgendeiner Blablabla-Hochzeit in Marbella. Nee, wie heißt das in Spanien? Das war in so einem Pool. Und das war halt warm. Und wir haben halt schön Flipflops getragen und Tauertrassen gestellt.
Also, wer nimmt dich denn mit, um Tauertrassen hochzutippen?
Naja, für die erste Stufe ist es doch in Ordnung. Zuerst mal so.
Richtig. Ich hab das falsch verstanden, weil um so einen Tower zu tippen, braucht man ja immer, das ist wie bei den Daltons. Du brauchst ja einen, der unten steht, dann der nächstgrößere und dann
der Dalton. Du musst ja die schräge Leiter machen, sozusagen. Ne?
Aber der Kurze hat hinterher das letzte Gewicht. Also, das sollte nicht.
Nee, der Kurze ist ja, der rennt ja rum und nimmt dann das Seil von der anderen Seite, dass er dann.
Richtig. Ja. Brauche ich aber wahr. Ja. Es ist zu schön. Ja, weil, also, wir kriegen ja immer vorgeworfen mit dem, naja, bitte macht's nicht zu absurd und früher war alles besser, aber teilweise, also immer wenn wir, also wenn Toto und ich sagen, wir haben absurde Dinge getan und das ist alles sehr lange her, dann Hut ab Respekt, da können wir nur niederknien vor dir, weil das halt echt, also wir hatten immer quasi einen gedeckten Tisch. Es gab Material, was irgendwo hergestellt wurde, was irgendwo bezogen wurde. Ja, aber so richtig viel gebastelt, also bis auf irgendwie eine Steckerleiste oder was.
Ich schon. Also ich habe ja in der Mobildisco-Nummer am Niederrhein angefangen und wir haben auch Traversen geschweißt und diesen ganzen Kram. Da war ganz viel gerade dabei, wo was mich dran erinnert. Wir hatten halt keine Kohle.
Ja, und vor allem, es war ja noch nicht... Es war ja auch noch nicht so, ich sag mal, in Deutschland oder in Festland-Europa war ja noch nicht so, dass da so wahnsinnig viele Firmen waren. Ich meine, der hat wirklich an richtig professionelle Traversen, also wie ich mich erinnern kann, Thomas war Standard, fertig. Ja. Und Ground Support war dann auch diese große Innovation sozusagen, dass man dann schon mal weg von dem Genie, der ja auch immer wackelig war und eigentlich ständig überlastet. Warum das Seil immer so komisch sich weil man statt gut, ne? 120 Kilo 400 rumgelegt hat. Aber irgendwie sind die Dinge auch immer oben geblieben. Also es war...
Was gab es an Vertrieben? Wir hatten LMP, wir hatten Lightpower, wir hatten Kaspar Herle damals.
Ja, unten Adam, wie hießen die da unten im Süden, hier, wo dann Martin, aber glaube ich, war das noch, ne? Irgendwie?
Dann gab es Steinicke, die hatten aber nur Plastikpalmen.
Der hatte doch so also irgendwie auch die also lautsprechermäßig war das ja dann auch.
Adam, Jürgen Stermann.
Ja,
Stermann. Da habe ich mal angefangen.
Ja. Der war in Frankfurt, ne, glaube ich, genau. Den habe ich.
Heusenstamm,
genau, ja. Den kannte ich.
Adam war sein Rufname. Weißt du, warum sein Rufname Adam war?
Nee.
Weil der langes, blondes, wandelndes Haar hatte und er war der Lichtmann der Rotterdamer Monotons und die haben ihm diesen Spitznamen verpasst. Und deswegen hieß die Firma so. Wir haben ja immer gesagt, na, always disaster after midnight, aber das war, ich habe lange für den Stammmann gearbeitet, das war super lustig. Und der hatte auch Anfang der 2000er schon Material, das war der Wahnsinn.
Der hatte, glaube ich, E-Voice, ne, oder sowas.
Genau,
oder?
Er hat tatsächlich in Europa so ein bisschen, also keine Ahnung, wie influential der da jetzt war, aber da gingen aus dem Lager Welttourneen aus Heusenstamm raus, Anfang der 2000er, die mit MT4 bestückt wurden. Da sah man dann so Kisten, die zurückkamen von einer Prinz-Europa-Tour. Und ich stand immer ganz ehrfürchtig davor.
Ich werde nie vergessen, den habe ich mal gesehen, als ich den besucht habe. Ich glaube, ich weiß nicht, das war in der Zeit, wo wir bei Karat, glaube ich, irgendwie noch rumgemehrt haben, irgendwie so, da bin ich mal bei ihm gewesen. Und da habe ich gedacht, was macht er denn da? Da hat er irgendwie die Traversen, also Alu-Traversen, ihr spritzen lassen und die dann anschließend, damit die Farbe wieder rausgeht, mit Sandstrahlung gemacht. Das war natürlich totale Desaster, weil die sah nachher viel schlimmer aus als vorher, weißt du? Also der hatte die irgendwie spritzen lassen, weil das irgendwie der Look wohl das erfordert hat, aber der wollte dann die Farbe wieder runter machen. Das kannst du die Traverse konnte man wegschmeißen. Das hat er mir dann gezeigt damals, stand da in seiner Halle und dachte, oh Gott, nein, da musst du natürlich aufpassen, das ist ja natürlich furchtbar.
Er hatte eine bemerkenswerte Ansammlung an Menschen um sich herum geschart, die heute im Rhein-Main-Gebiet alle irgendwas sind. Also das ist wirklich, das ist richtig krass. Der Christoph hat dort angefangen, Hanne, der Lou, Silber, hat dort angefangen, der Ebi hat dort damals angefangen. Also ganz, ganz viele. Auch so ganz viele Leute, die jetzt Schoko Pro sind. Der Wulf war dort lange, daher kenne ich den. Und das war.
Ja, das geht mir auch so mal. Ich habe auch viele, die jetzt so in der Szene, wo die ja erst entweder mal durch meine Firma durch sind, irgendwie durch meine Mangel sozusagen. Solvik zum Beispiel war ja auch, die hatte ich ja damals, wo ich da noch, ich habe damals viel Prüfer gemacht bei Fachkraft für Veranstaltungstechnik und Solvik hat bei mir die Prüfung abgelegt. Im Übrigen musste
wir
sie...
Wir müssen reden.
Ja, wir müssen also da eine Denkminute noch einlegen für Solvik, weil sie musste mir nämlich den Halogenkreislauf erklären. Und ich habe heute noch, ich habe mir immer diese Flipchart-Blätter abgerissen und die mit nach Hause genommen, weil es ist ja so 20 Jahre später eine ganz interessante Sache, was dann so da angeschrieben wurde von den Prüflingen.
Wenn du uns jetzt erzählst, dass du das Originalblatt von Solvigs Abschlussprüfung hast, dann wird das ein richtig klasse
Abend. Also, die mündliche habe ich bestimmt. Da muss ich hier wirklich suchen. Ich habe die aufgehoben. Das ist so ein Flipchart-Blatt, wo sie den Halogenkreislauf aufgezeigt hat. War schon cool. Das hätte ich sie heute gerne nochmal abgefragt. Ob das
sie wäre gerne dabei gewesen. Also, sie hat die Geschichte ein paar Mal erzählt.
Das ist ja zu schön. Das wusste ich nicht. So, also die Folge wird definitiv Überlänge bekommen, ich bin mir ganz sicher.
Wir hatten noch keine mit normaler Länge.
Ja, was ist denn eigentlich normale Länge?
Gibt keine normale Länge.
Wir haben uns mal vorgenommen, irgendwann, wir haben ja mehrfach darüber geredet, dass wir jetzt wieder anfangen sollten und dass wir ein bisschen Gas geben müssen und so. Und haben dann gedacht, komm, lass uns das doch kürzer und knackiger und öfter machen und dann machen wir die Folge und nach 45 Minuten ist auf jeden Fall Schluss. Haben wir uns vorgenommen. Aber sind wir sehr, sehr weit mitgekommen, wie wir sagen.
Nicht so.
Das geht doch gar nicht. Weil ich meine, wir wissen, 50 Jahre in eine Viertelstunde pressen, das ist ja unglaublich.
Ach, so schön.
Wir sind ja jetzt gerade noch in den 80ern. Ich meine, insofern.
So, lass mal auf 89 gehen. Dann wart ihr auf einmal in diesem deutschen Sammelsurium, eine Firma mit selbstgebastelten Traversen
und
selbstgebastelten Lampen.
Es war ja nicht so spontan. Weißt du, ich weiß ja, ob ihr noch Eberhard Bingel kennt.
Ja.
CB ist der heute, CBE. Der war früher Exzellent.
Wie hieß das? Exzellent sagt mir was.
Ja, Exzellent hatte der damals im Westen. Und es war so ein Politikum. Ich war ja nun eben so ein Monopol, also ziemlich der Größte im Osten, sag ich mal, mit meiner Firma Helikon im Lichtbereich. Und Eberhard Bingel war ja einer der Größten in West-Berlin mit, also der war ja auch sehr tonlastig. Also der hatte ja nicht viel Licht. Das hat er ja auch mit MAS, glaube ich, immer zusammen gemacht. Und da kam jetzt, wie gesagt, diese Wende sozusagen, also dieser Tag, wo quasi der Übergang von West in Ost, also diese Wiedervereinigung war. Und da war es so, dass ich mit Eberhard Bingel, also ich hatte 27 Bühnen mit Licht bestückt, mit Ostlicht. Also ich hatte zu diesem Zweck aus dem Fundus vom DDR-Fernsehen alle alten Lampen auf den Hof, damit ich überhaupt diese Russen, also da waren ja viele, viele Bühnen mit Russenorchester bestückt. Und da brauchte ich eigentlich nur 2 kW. Also das war nicht das Problem. Da konnte ich vollgehangen immer diese Zeltbühnen sozusagen mit 2 kW, um das hell zu machen. Ich hatte, wie gesagt, 27 solcher Bühnen und Eberhard hatte für diese Bühnen immer die Beschallung. Wir haben, also es war so ein Politikum, da sollte eben die Ostfirma macht das Licht und die Westfirma macht quasi den Sound. Und wir sind beide ich erinnere mich wie heute, mit Eberhard Bingel. Eberhard Bingel war übrigens vorne auf dem Fahrrad. Ich hatte 2 Funkgeräte, ein Ostfunkgerät, das war ein bisschen größer, und ein Westfunkgerät war die Polizei, weil es war verabredet, dass um 12 Uhr, also 0 Uhr, war der Übergang der Gewalt, sozusagen. Vorher waren es 2 Polizeien, eben dann um 0 Uhr war es dann eine Polizei und dann konnte man erleichternderweise nur ein Funkgerät dann noch weiter benutzen, aber es war vorher natürlich noch diese Riesenmöhre von der Volkspolizei. Und wir sind dann wirklich die Bühnen immer abgefahren und haben dann irgendwie noch verschiedene Techniker ausgetauscht, weil die dann auch, das waren ja auch ein Riesenchaos in Berlin. Das war eine Riesenfeier sozusagen. Und ja, wir haben zusammen, wie gesagt, mit dem Fahrrad sind wir da alle Bühnen abgefahren. Und das war schon auch so ein Thema, was immer hängen bleibt, so ein bisschen bei mir im Hinterkopf. So, wo man sagt, okay, das hast du erlebt, aber das wird niemals wiederkommen. So eine Geschichte. Ne?
Nee. Zu zweit auf einem Fahrrad?
Ja. Das, so ein Gepäckständer da hinten drauf. Ja. Das war ein Westfahrrad, hat gehalten.
Sehr schön. Es ist großartig.
Wurdet ihr dann wie der, ich kann mich nur daran erinnern, ich meine, wie alt war ich, 89, 15, 16 und das so vom Niederrhein, Osten war ja unheimlich weit weg für uns an der holländischen Grenze. Aber auf einmal gingen alle Gebrauchtwagenhändler mit Paletten oder Karren, alles was alt war, wurde in den Osten rübergekarrt. Gab es sowas in der Technik auch?
Nee. Also, ich habe dann neu gekauft. Also ich hatte ja übrigens, da gab es dann eine Commerzbank in der Frankfurter Allee. Das war die erste Westbank, die überhaupt im Osten aufgemacht hat. Und da hatte ich eine Kontonummer, die war 3001. Also das waren wirklich super Nummern.
Das ist übersichtlich.
Hinten raus 3001. Und da habe ich mich dann vorgestellt, ich sage, okay, ich habe hier mein Konzept, habe dann meine Firma kurz vorgestellt und einen Businessplan aufgestellt mit einer Unterstützung, weil ich meine, das war ja auch für mich neu, dass ich mir überhaupt darüber mal nachdenken musste, weil im Osten war es ja so, da hast du ja nicht akquirieren müssen beim Fernsehen, dass du eine Mucke kriegst, weil du warst ja der Einzige und da hast du gesagt, okay, wenn du mir Show nicht brauchst, dann müsst ihr mich nur anrufen und die haben ja auch angerufen. Also das war nicht mein Thema, ich musste nur das Material besorgen, das heißt, ich musste dann, wie gesagt, nach Rack fahren und da irgendwie mit einem Poster oder mit irgendwelchen Kaffee dann da versuchen, irgendwas zu bekommen und das Material bereitzustellen und mit meinen Technikern, ich hatte so auch einen Spezi, da war Uwe Schniegler.
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja,
kennst du?
Ja.
Uwe war bei mir Techniker und hat dann in der Werkstatt auch, wie gesagt, der hat die ersten Dimmer gebaut. Die haben Dimmer ja selber gebaut aus Russen, Thyristoren und sowas alles. Der hatte da auch, also den hatte ich im Prinzip rausgekauft, aber der hatte ja vorher eine wunderschöne Anstellung bei irgendeinem Elektronikbetrieb bei uns da und den hatte ich dann rausgekauft, weil ich gesagt, ich brauch dich, ich muss Dimmer selber bauen. Wir haben ja wirklich unsere Dimmer selber gebaut, in also auch so manufakturmäßig, ne?
Die funktionieren vermutlich heute noch, oder?
Die sind würden die heute noch funktionieren, wenn die jemand noch benutzen wollen würde. Wo waren wir denn jetzt gewesen? Wie kommen wir denn jetzt auf diese Nummer?
Das wird großartig. Ich sehe schon.
Lass mal nachdenken. Wie sind wir denn jetzt auf diesen Ding gekommen? Achso, du fragtest ja, ob wie bei uns war mit dem alten Zeug und so weiter.
Ja, genau.
Ja. Ich bin bei der Bank gewesen, genau, das war das Thema. Und da bin ich hingefahren und ich hatte noch zu Ostzeiten, ach, das ist eigentlich auch wieder eine Story, die müsste man eigentlich auch wieder extra erzählen, mein LKW. Ich hatte ja einen schwarzen LKW, also so einen schwarzen Mercedes, weil wir hatten bei Karat zum Schluss, dieser LKW hieß Erika, weil ich natürlich einen Namen gehabt, weil Erika war, da gibt's so ein nettes Foto, das habe ich in meinem LinkedIn drinne. Da stehen wir Rodis vor diesem LKW. Das war ein lilanfarbener LKW, also ein Sattelzug war das. Und den haben wir Erika getauft und der lief über Harry Jeske. Seine Kontakte nach West-Berlin. Harry Jeske war der Basser von Pudis damals und der war ja so einer, der im Prinzip auch gut vernetzt war in der Welt und hat quasi auch alles besorgen können. Und ich hatte den mal angequatscht, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, über meinen sehr guten Freund, den Basser von Karat, der Henning Protzmann, der hatte mir das vermittelt und der hatte mir dann gesagt, okay, pass auf, fahr mal zu dem Herrn Giesler in West-Berlin, der wird dir da einen LKW fertig machen. Und dann hat der mir wirklich einen LKW aus, das war dann irgendwie stark gebrauchter LKW, den hat der wieder aufgeziegelt und ich habe gesagt, ich will den aber schwarz gestrichen, also der soll schwarz lackiert werden. Und den LKW habe ich dann im Prinzip mit rübergenommen, damals noch.
Wie habt ihr den denn bezahlt?
den habe ich mit Westgeld bezahlt, also mit Westgeld bezahlt, beziehungsweise war es so, dass der Gießler hat, also ich habe dann irgendwie, glaube 20.000 Westmark und der kostete wohl 60. Und dann habe ich den Rest in DDR-Mark an seine Tante hier, also die hatte irgendeine Cousine, die hier in Osten lebt. Und dann habe ich immer das dort im Prinzip weiterbezahlt sozusagen. Und damit war das Thema erledigt. Das war also auch ein ziemlich... Also,
surreal.
Das war eigentlich gar nicht das Problem, weil Kohle hatten wir ohne Ende, weil ich hatte ja wirklich, wir hatten eine super Einstufung und wir haben also alles in die Firma drin und alles quasi dann immer umgetauscht, sodass wir dann immer irgendwelche Zeug hatten.
Tauschen ging, oder was?
Naja, du hast dann deine Quellen gehabt, du hast dann irgendwie, deine Leute gehabt, die haben dann irgendwie 1:4 oder so, oder manchmal auch 1:5, wenn schnell gehen sollte, dann einfach umgetauscht und dann hast du eben dein Zeug gehabt und gut war. Ich meine, wir haben da gute Geld bekommen, im Prinzip Ostgeld war ja noch da im Prinzip und der Staat oder die Leute, für die wir gearbeitet haben, waren natürlich froh, dass sie kein Westgeld dafür ausgeben mussten. Also wir haben viele, also wenn ich mich erinnere, wir haben ja damals das Licht gemacht für in Weißensee. Ich weiß nicht, ob ihr diese Story kennt. 1988 waren ja so eine Gegenkonzerte, weil das war ja immer vom Reichstag, hier gab es doch immer Konzerte so mit den
Bruce Springsteen und denke was
und so weiter, ne? Bruce Springsteen war nicht vorm Reichstag. Der war bei uns im, das war ja so eine Geschichte. Da hat dann die FDJ damals irgendwie gesagt, wir müssen Gegenkonzerte machen. Wir müssen den Druck vom Brandenburger Tor wegkriegen. Und dann wurde ich angerufen, Gerd, du musst morgen um 9 mal hier sein. Wir müssen mal besprechen, wie wir das jetzt machen. Weil ich habe ja, wie gesagt, war eben bekannt dafür, dass ich so eine Sachen, also dass ich Licht und sowas quasi in großen Mengen auch realisieren konnte, große Bühnen auch bestücken konnte. Und dann haben die mir ihr Vorhaben da geschildert, da gesagt, okay, wir machen da zwei Bühnen und das soll so sein, dass dann immer so ein im Sommer da so eine großen Konzerte sein, weil die wollen den Druck wegnehmen, weil die Leute natürlich immer gedrängt sind, quasi ans Brandenburger Tor, weil die dann mitgehört haben. Gegenüber war ja, ich weiß ja, die örtliche Situation kennt er ja. Man konnte das natürlich hören, wenn da drüben ich glaube, Phil Collins gespielt hat oder irgend sowas, ja. Dann waren da eben vor dem Reichstag Leute und die haben ja auch Boxen rüber, also quasi strahlen lassen durchs Brandenburger Tor durch und dann haben die, also dann haben da die Leute gestanden. Das wollten die natürlich nicht. Da wurde dann irgendwie überlegt, wie man da dagegen steuert. Und dann haben die da wirklich so eine Gegenkonzerte gemacht, ne? Also im Prinzip im Weißen See, weit weg von dort, quasi dann eine Riesenfläche generiert und eine Riesenbühne hingestellt. Alles auch mit Gerüstbau und was wisst ihr, Geier, Riesengeschichten. Wenn ihr die Bilder seht, seht ihr wirklich, da wohnen dann Friedenswochen verabend, weißt du, so irgendwie immer alles unter dem Deckmantel. Wir machen jetzt was für den Frieden und dann ist es auch gut. Und da konnte die Regierung unterstiegen sagen. Und unter anderem war dann auch Bruce Springsteen eingeladen und ein paar Tage zuvor war dann auch James Brown mit Rainbirds und die Zöllner und The Wailers und so was, alles so eine Geschichten, dann sind die Leute natürlich in die Ströme, ne? Also und haben dann da einfach mal für kleines Geld letztlich wirklich große Konzerte bekommen. Und wir haben da riesen Bühnen. Wir haben also so eine, das war eine Doppelbühne, links und rechts, so wie man es eigentlich auf dem Festival kennt, dass du dann irgendwie rüberfährst, in der Mitte Backline und links und rechts. Und da wurde alles zusammengekarrt von was wir hatten an Equipment, also die ganzen Bands, also Stern Meißen, Karat, hier Rolf Hennig mit Lit oder so, der die Pudis gemacht hat, die haben alle die Material, das war alles im Prinzip kompatibel miteinander. Und wir, also jetzt Helikon, wir haben dann immer das Licht dazu gemacht und haben dann auch die Bühnen bestückt, ne? Und dann entsprechend, da erinnere ich mich noch, da war ich auf dem FOH und da war natürlich noch lange nicht daran zu denken, dass es so eine Dixie-Klos ja habt irgendwie am FOH oder sowas. Ich stand da zwischen in der Mitte von 300.000 Leuten und musste tierisch pinkeln. Es war wirklich, ich kam aber nicht weg. Ich kam da einfach nicht raus aus diesem Compound da. Das war ja so ein, einfach so ein Viereck inmitten in 300.000 Leuten. Ich wusste dann, like, dann ja, na okay, ich sage jetzt nicht, wie ich es gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich es gelöst. aber das war schon auch so ein Thema. Und wie gesagt, da war dann das Thema, da war auch so eins der größten Sachen, die ich so erlebt habe, das war dann irgendwie das Bruce Springsteen-Konzert. Das war auch wirklich legendär, was da abgegangen ist. Das war schon cool.
Herrlich.
Hast du nach der Wende dann tatsächlich so ein bisschen ein Problem, weil ihr ja, also in anderen Branchen hat man ja belächelt, was man im Osten getan hat, weil das ja oftmals jetzt ein schlechter Abklatsch des Westens war. Bei dem, was du jetzt gerade erzählst, habe ich diesen Eindruck gar nicht, sondern ich habe den Eindruck, dass ihr deutlich mehr Know-how hattet, weil ihr ganz viel selbst machen musstet.
Das war richtig, das wurde aber auch so, also das war eigentlich so ein gutes Startkapital an der Stelle, ne? Also das einfach so dieser Improvisations, diese Fähigkeit, auch viele also viele Lösungen zu finden, die gut eigentlich gar keine gibt oder so. Das war uns ja zutiefst eigen. Das waren auch viele Leute am Start, die das wirklich konnten, ne? Und die haben auch, denke ich mal, viele davon haben diesen Umstieg auch gut gemeistert, ne?
Man muss halt sagen, es war eine Zeit, es gab keine Moving Lights, da war rein Glühlicht am Start.
Nein, wir hatten schon. Aber
wann kam denn Varilight?
Der Moving Light an sich nicht, aber es gab schon diese, also ich erinnere mich, ich habe eine Zeit lang mal die Tour begleitet von Mafia in der DDR damals. Noch die erste Tour, die sie gemacht haben mit Teddy Götze, hatte noch diese, ich weiß nicht mehr, wie heißen denn die
Telescan.
Das
war da, wo also man die Gobos extra bestellen
mit analogen wie hießen denn diese Rudermaschinen, siehst du so? Das waren so wirklich analoge Technik. Das war nicht hier mit Schrittmotoren und so was.
Telescan haben wir die Tage bei uns im Instagram-Kanal Bilder gepostet.
Die Telescans sind doch französisch, ne, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, gibt's nach wie vor einen Haufen, wo du die mieten kannst, die mit sehr viel Liebe pflegen.
Eine hervorragende Lampe, die hatte so wirklich ein super Leuchtbild, das war so ein echt geiles Teil, ne? Also war zwar riesengroß, riesenschrank.
Ja, da konntest du reinklettern, wenn es sein musste. Ja, und der Spiegel war da hättest du dich auch morgens drin rasieren können.
Also, aber das war natürlich toll. Und ich hatte ja zu Anfang diese Jupiter hier von Kömer. Damit haben wir eine ganze Zeit lang, ich glaube, bis fast Mitte 90er. Dann kam ja dann die Mac 500. Das war ja dann die Zeit, so Anfang 90er oder Mitte 90er. Dann, ich hatte dann von Martin auf dem Messestand habe ich dann die ersten Mac 500 und Mac 200, Mac 300 und Mac 500, genau. Die habe ich vom Messestand, ich habe den ganzen Messestand gekauft und da war der so, da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Thema, wie war es denn mit den Banken? Da habe ich wirklich aus dem Auto, das war ja kein Problem und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Thema mit meinem LKW, deswegen habe ich das überhaupt angeschnitten. Dieser LKW hat mir dazu verholfen, ich hatte ja kein Grundstück oder irgend sowas, das war ja unser Problem im Osten, wir hatten ja kein Startkapital oder irgendwie ein Grundstück oder so, war ja auch nicht wert. Wir haben in einer Mietswohnung gewohnt und für eine Bank ist das ja eigentlich nicht so der Knaller. Jedenfalls hatte ich meinen LKW und da hatte der Banker dann gesagt, okay, also das Ding ist mindestens 200.000 Euro wert, was ja überhaupt nicht stimmte, weil das war ein gebrauchter Teil. Jedenfalls war das immer Stand dagegen, hab da natürlich gute Kredite bekommen. Als Sicherheit wurde dieser LKW immer angegeben. Über lange Zeit, das habe ich noch ein paar Jahre lang durchziehen können und habe dann auch gute Kredite bekommen, allerdings damals noch für den Traumzinssatz von 7%.
Ui.
das nannte sich dann ERP-Kredit. Die habe ich dann später, also sehr viel später, erst umschulden können. Da habe ich dann im Prinzip, so bin ich gestartet, habe im Prinzip mein erstes, wie gesagt, das Zelco war eben so ein Teil davon. Dann waren eine Tomcat Ground Support, 16x16 Meter, also das konnte man natürlich aufbauen, wie man wollte, aber es war so 16x16 Meter, war so die Dimension, mit einer Mitteltrass. So, das war die erste Investition, weißt du, so irgendwie. Dimmer hatten wir ja noch selbst, die ging ja auch, also hell dunkel ging ja alles noch, das hat ja auch keiner gesehen im Backstage-Bereich, wo die Dinger herkommen, aber so, das war so mein Start sozusagen an der Stelle, was jetzt die frühen 90er betrifft. Und dann kam ja irgendwann unser geliebtes blaues Schwein, die Hulock. Ja. Und da habe ich auch die ersten Leute, weiß ich noch wie heute, bei uns, da bin ich dann schon umgezogen damals mit der Firma nach Adlershof hier in diese Media City. Und da habe ich die ersten Schulungen machen lassen. Da ist übrigens auch der Markus Bosdorf draus. Also so die siehst du dann heute so wieder, die Janssen oder Tobias, ach, weiß ich jetzt, also die ganzen Leute, du siehst viele Leute wieder, die jetzt heute auch wirklich namhafte Operator sind oder auch Planer geworden sind oder so. Die haben da dann die so den ersten Kick gekriegt mit, da habe ich also von Helikon, weil natürlich Newte Investitionen, Newte Operator, haben wir dann die Hulock-Leute rübergeholt, haben da eine Schulung machen lassen für 3 Tage oder so. Und dann sind die da gestartet. Ich hatte ja auch zwei oder drei Hulocks im ersten. Das waren ja auch damals noch richtig teuer.
Allerdings.
Ja.
Kostete das Ding denn damals? Ich weiß gar nicht.
10.000 habe ich bezahlt für meine erste Konsole.
Und dann kam ja die Grandma und die kostete 24, das weiß ich noch. Aber das war schon ein Teil, was auf der Messe gestanden hatte schon mal. Ne? Also.
Aber was mir gerade einfällt, weil wir gerade über ein Heli vorhin geredet haben, wie gut sprichst oder sprachst du denn Englisch?
Also, gar nicht. Ich konnte gut Russisch.
Ja?
Kann ich bis heute noch. Deswegen kann ich auch zum Beispiel in einem Griechenland-Urlaub kann ich mich auch gut durch die Schilder fressen, weil ich diese kyrillische Schrift ganz gut lesen kann.
Ist Griechisch und Russisch gleich?
Ja, na, die
das
Schrift
Alphabet ist gleich. Ähnlich.
Also diese, ja. die Schrift ist auch kyrillisch, ne? Also das sind, also diese Buchstaben sind ähnlich.
Da ich weiß, der Heli hatte nämlich über den charmanten, das charmante Thema, dass er ja quasi gar kein Englisch sprach anfangs. Und sich dann hatte die Anleitung einer Hock 2, hatte er sich auf Deutsch übersetzen lassen von einem Übersetzungsbüro und hatte das als fertiges, ausgedrucktes Manual so zusammengeheftet mit so einem Heftlaschen.
Genau.
Und der Uwe hatte immer eine deutsche Hock 2 Anleitung dabei.
Mit Schreibmaschine geschrieben hatte ich eine.
Selbstverständlich, ja.
Und ich hatte immer dieses geklaute Ding von Roland.
Was, von Roland?
Es gab eine vierseitige Hock 2 Kurzübersetzung von irgendeiner Amerikanerin. Ich meine, es war Vicky Claiborne. Ich bin mir nicht hundertprozentig.
Ja, ach so, ja, weiß ich.
Ja. Mhm. Davon gab es eine deutsche Übersetzung, wo Roland brav seinen Namen drüber geschrieben hatte.
Ernsthaft?
Damit habe ich aber dieses Pult gelernt. Das war so, in 4 Seiten waren die Basics drin und damit kam es 90% konntest du dann.
Also um auf die Frage zurückzukommen, Deutsch, Englisch, also mein Englisch, was ich also quasi heute drauf habe, das habe ich mir alles irgendwie im Urlaub oder irgendwo drauf, also ich habe, und ich habe auch mal eine Zeit, also als ich zu PRG gegangen bin, da hatten wir zu Anfang so über anderthalb, also über, nee, ein halbes Jahr war das irgendwie, da hatten wir mal so eine Online-Kurse in Englisch, wisst ihr, so irgendwie. Das habe ich natürlich rege genutzt, weil das natürlich sehr, sehr nützlich war. Alle drauf gedrückt, also irgendwie, ich komme durch, aber ich bin jetzt nicht der Vertrags-Englisch-Typ, ne, also.
War das dann für dich kein
Hindernis? Auch nicht besser.
Nee.
Du, man sagt doch immer, du musst einfach Mut haben zu sprechen, also irgendwie kommst du durch, das ist einfach so, du darfst nicht sagen.
Das glaube ich schon, aber du hast dich ja mit Geräten umgeben, die mehrheitlich mit englischsprachigen Handbüchern und so waren, also oder auch Softwares.
Ich bin bis heute kein Typ von Handbüchern. Also wenn ich heute irgendeinen Computer kaufe oder irgendwas anderes, das letzte, was ich lese, ist dieses Handbuch. Ich baue den Ding auf, gucke, was nicht funktioniert, dann gucke ich in
irgendeine Buchmaschine
und dann schauen wir mal weiter. Ich habe noch nie, so irgendwie vom Handbuch her. Das Einzige, was ich mit Handbuch mache, ist ein IKEA-Regal aufbauen. Also das ist
so true. Das ist echt schön. Wie lange kennst du einen Heli schon?
Also aus noch aus den späten 80er. Wir haben uns aus den Augen verloren eine Weile und irgendwann tauchte er wieder auf, als ich mit Helikon Mitte der 2000er irgendwie mal Material brauchte. Und er war ja da ganz groß mit Heli auch irgendwie, hat ja auch wirklich gute Zeug, was man günstig mietet, hat gute Preise gemacht damals. Wir haben dann viel im Dreierjahr zusammengearbeitet irgendwie, das war. Und wie gesagt, zuletzt besucht hatte ich ihn jetzt noch bevor er dann rüber ist zu Motion jetzt. Also da hatte er noch die alte Firma und da, das war noch, glaube ich, in Mitte der 2014 war ich mal bei ihm drüben und hab ihn mal besucht.
Und mit dem verbinde ich auch sehr schöne Erinnerungen.
Na, und wir beide haben doch mal an dem Thema in München geschraubt. Du erinnerst dich mit dem
Kavaluna. Ja, mit dem Pferdepalast.
Nicht Kavaluna, das war noch Appassionata damals. Diese erste Rutsche, wo die Chinesen noch nicht mit bei waren.
Das Erfolgskonzept, was da aufgegangen ist.
Ich habe gerade heute eine Agentur, die ihrem Kunden versprochen hat, dass sie die Show vor der weltgrößten LED-Wand in diesem Showpalast inszenieren.
Naja, der Showpalast vermarktet sich mit dieser Aussage.
Das macht ja Berlin auch. Ich sag mal, es war ja schon immer so, dass Millionen vom Brandenburger Tor gestanden haben. Wenn du mal dir ausrechnest.
Also ich habe da schon gestanden, die haben da keinen Platz.
Nee, eben, wenn man mal die Quadratmeter ausrechnet, das ist 1,7 Kilometer lang bis zur Siegessäule und dann hat es eine Verkehrsbreite von, ich sag mal, 14 Metern oder so. Der Rest ist Stände. Wenn überhaupt 14 Meter, dann kannst du dir im Kopf ausrechnen, wenn pro Quadratmeter, selbst wenn da 4 Leute drauf sind, passen da keine Millionen hin. Das ist so. Aber es war gut für die Sponsoren, die sind immer drauf reingefallen und haben immer viel Kohle dafür gegeben.
Ah, so viele Kontakte für so wenig Geld. Voll gut. Aber stimmt, wir beide
partizipiert. Also ich habe ja von 1990 bis 2011 am Brandenburger Tor die Silvesterparty gemacht. Ich habe dann 2012 festgestellt, dass man Silvester auch anders feiern kann.
Das ist blöd, ne, wenn man plötzlich privat Zeit hat.
Blöd, man muss ja die Freundschaften völlig neu aufrollen. Mhm. Das ist echt eine Erkenntnis, die mir dann, wo ich dann hier komme, Mensch, aber wo gehst du denn jetzt Silvester hin? Was machst du denn?
Ja. Ich hab dann wirklich ein paar Jahre zu Hause auf dem Sofa verbracht und habe festgestellt, man verpasst auch nichts.
Das ist erschreckend, ne?
Und habe um 11 im Bett gelegen.
Ja, aber man fühlt sich so schlecht, Toto.
Nee, gar nicht.
Doch, Silvester muss irgendwie immer was sein, irgendwie.
Nee, das habe ich nicht. Nee, das
also Weihnachten bin ich bei dir da, zu Hause, schön, Sofa, bla und irgendwie so ein bisschen.
Da ruft an, der Telefon ist ruhig. Das ist super.
Das ist super. Ein Freund von mir, der ist großer Sportwagenfreund und der sagt, wenn man mal richtig Spaß haben will mit seinem Fahrzeug, Weihnachten 18.45 Uhr A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt, da ist Kaisau. Ja, da kann man einfach mal 32 Kilometer geradeaus mit 300 fahren, wenn man das mag. Ist nicht meins, aber ein bisschen erschreckend so. Ich überlege gerade, woher wir beide uns kennen.
Ich kann dir das sagen. Ich habe dich mal angesprochen, weil ich hab dich auf der ProLight und Sound mal dabei in deinem, da hattest du einen Workshop gemacht über Videomapping.
Ja.
Da hast du, glaube ich, also da war das gerade großer Zauber von Manitou, irgendwie Körper von allen Seiten und da hattest du auch gerade experimentiert und das war für mich also eine Sache, wo ich sage, ey, der hat ja richtig was drauf und das hat mich auch fasziniert, diese Geschichte auch, was ihr dann, ich bin ja dann mal auf so einen Workshop bei dir in der Nähe, da habt ihr nochmal sowas veranstaltet, wo ihr auf solchen weißen Körpern irgendwie mal was dir
zeigt. Ja, ich überlege gerade was, wir haben mit der Hochschule Rhein-Main? Nee, das war mit was anderem.
Das war für mich hochspannend, die Geschichte. Ja. Und ich habe mich dann auch wirklich in der Folge davon sehr, sehr etabliert in dem Thema Videomapping etc. Habe dann ja auch beim Festival of Light viel gemacht und konnte da auch wirklich mitreden sozusagen, weil ich ja ein Stück weit von euch was eingeatmet habe. Das war auch wirklich sehr, sehr spannend. Du warst ja da auch sehr, sehr weit schon und bist ja wahrscheinlich bis heute auch einer der Führenden, die da ein bisschen...
Also würde ich es nicht sagen. Wir machen das schon sehr lang.
Dass du dass du das nicht so sagen würdest, ist ja völlig klar, aber deswegen sage ich es ja.
Vielen herzlichen Dank.
Toto, wollen wir mal über dich sprechen?
Woher kennt ihr beide euch? Jetzt bin ich
richtig gespannt. Ich habe im Vorfeld überlegt, ich habe ein paar Berührungspunkte, aber ich könnte nicht sagen, was der erste war. Ich weiß, ich habe irgendwann mal bei dir Ballons angefragt. Ja, für eine Gaddafi-Nummer in Afrika. Das ist auch nichts, okay. Jemand. Und du warst der Einzige, der Ballon-Operator dazu verkaufte und wollten die anderen vier Angebote nicht. Und mir konnte keiner erklären, was für eine Qualifikation der Ballon-Operator haben muss.
Also das ist ja auch so eine Zeit. Ich habe ja eine Zeit, so eine Ära gehabt, ich habe viel, also weltweit für den Lichtkünstler Gerd Hof gearbeitet. Du kennt ja die Geschichte. Ich war eine Zeit lang bei allen Projekten eigentlich maßgeblich als war immer der technische Direktor. Das war ja eine Beziehung, die ich auch bis heute gerne mache. So irgendwie, weißt du, so mit den Kreativen dann diese pragmatisch-technische Betrachtung und zu sagen, pass auf, das funktioniert oder das funktioniert nicht oder das funktioniert so. Weißt du, oder so, dass man das aus der technischen Sicht ein Stück weit begleitet, ehe das im Prinzip bezeichnet wird oder irgendwie dann entsprechend thematisiert wird. Und Gerd Hof, wir haben uns gemocht, das war so eine ziemliche, wir haben uns sehr, sehr oft bei ihm auf dem Grundstück getroffen und dann gegrillt zusammen und haben dann da auch neue Dinge kreiert. Also er hatte ja so die Millennium-Zeit, da hatte er ja seinen großen Hype im Prinzip mit dem Millennium-Thema in Berlin.
Da hatte mit Achim Perleberg zusammen, ne? Mit Achim Perleberg zusammen.
Ja, genau. Perleberg war ja derjenige, der die Postkarten, der kam ja aus der Postkartenbranche, das war der Finanzier von dieser Firma und der hatte ja dann auch Riesenprojekte umgesetzt. Das war ja wirklich sehr, sehr gut. Das war ja im Prinzip eine Geschichte, die wir uns heute wünschen würden, wenn wir solche Leute noch hätten, so Visionäre, die so mal so ein bisschen sagen, ey, mach doch einfach mal, ich hab hier die Kohle.
Weißt du, woher die Kohle kam? Und wer den aus der Scheiße geritten hat, als er ein wenig finanziell geschwächelt hat?
Nee. Hey.
Dann erzähle ich dir das nach der Aufzeichnung mal.
Okay. ich kenne die Story nur so aus meiner Sicht. Also ich war ja mal da bei Perleberg, wir waren so mit Kofi. Ich gehörte ja dann zu dem Inner Circle von Gerd Hof sozusagen. Also ich war im Prinzip er hat ja immer nur seinen Pinselstift, hat ja so einen Block gehabt immer und hat immer seine Zeichnungen gemacht, so seine Bleistiftskizzen. Ich habe es dann in Pläne gepackt sozusagen und dann haben wir das umgesetzt. Also bis dann, also ich meine, angefangen hat das ja bei Millennium in Berlin. Da habe ich zum Beispiel die Ballons auch geliefert, da habe ich auch zu diesem Zeitpunkt habe ich diese Ballons auch gekauft damals. War ein großer Flop eigentlich, wenn du das so nimmst. Das waren arschteuer, die Dinger. Und ich sag mal, die Elektrik war auch sehr, sehr, ein bisschen merkwürdig alt, sehr, sehr auf einem niedrigen Niveau, sag ich mal, verkabelt.
Für den jungen Zuschauer, ein mit Helium gefüllter Ballon, in dem ein Leuchtmittel war, wurde eigentlich ursprünglich mal für Filmlicht war die Idee. Und heute siehst du sie noch relativ oft auf Stativ, auf Baustellen.
Genau, ja.
Leuchtballone die konnten waren, fliegen und gab es bis, ich glaube, ich hatte sie mal mit 7 kW oder so HMI drin.
Nee, 15 waren die.
15.
Das ja. waren 4 mal 4 kW. War. Ja. Also sind nicht ganz rechnerisch 15, also sind 16.
Ernsthaft? Ich habe die Dinger nie benutzt. 15 kW.
Ja, ich hatte 5 Meter Ballone, die waren 15, haben 15 kW gehabt. Die haben 4 Brenner gehabt, also HMI-Brenner drin. A4 kW, ne? Wir haben für Stalingrad hier den Film, da haben wir die Effektfeldbeleuchtung gemacht. Also das quasi so eine oder Titanic wurde auch damit ausgeleuchtet, ne? Titanic, der Film hier, diese Nachtszene, wo die Leute da auf dem Meer schwimmen, das wurde mit diesem Licht, dieses Mondlicht sozusagen, quasi mit deutschen Leuchtballon. Ja, die kamen, da hast du recht, Toto, diese Dinger kamen eigentlich aus der Filmbranche. Und Gerd Hof hatte die Vision, die Dinger eben halt zu Millennium ringsum die Siegessäule zu stellen und da ein Bild von den vielen, die man da hatte, letztlich zu machen. Der Hintergrund war der, es war so, dass Gerd Hof hatte ja zu dem Millennium, also von 99 auf 2000, diesen Millennium-Event, hatte er ja die Aufgabe, wie gesagt, in Berlin diese Perleberg zu machen. Jetzt hatte er aber parallel auch in Athen einen Auftrag.
Das, nein? Ja, ach, das wusste ich nicht.
Da, auf der Akropolis. Und jetzt war natürlich das Problem, er konnte ja nicht an zwei Sachen, soweit war ja die Zeitverschiebung nach Athen auch nicht, dass er das schaffen würde. Selbst mit irgendeinem Helikopter war das nicht möglich. Und ich habe dann seine Rolle übernommen in Athen. Er hat quasi das Lichtdesign gemacht dafür und ich habe dann diese Umsetzung gemacht, auch mit Helikon damals. Wir haben dann da irgendwie 400 ACL-Gruppen auf die Akropolis geschafft, weil natürlich, er kennt ja diese Story mit diesen 250 Siemkavieren. Die über AO irgendwie, daraus ist ja AO
ja, kam, sozusagen. Das, womit Marco das Business mal gestartet hat.
Dieter Meier, der heute in Dubai sich aufhält und Drohnenshows macht. Ja. Wie wir ja. Ja, also das war damals noch eine wirklich interessante Story. Und wie gesagt, das Problem war einfach, dass Gerd Hof ja das da nicht in Athen machen konnte. Dann habe ich das gemacht sozusagen. Ich habe dann mit dem Fernsehen da vor Ort dann diese Show gemacht. Bin dann auch eine nette Story. ACLs einleuchten ist eine schöne Sache, wenn du 400 Stück hast und die dann rings
um die Akropolis
machen musst, da brauchst du also ein Funkgerät. So, da bin ich dann los mit einem Funkgerät, mit Seilern nur einem Akku, also noch ein Ersatzakku. Aber ich bin nur bis zur Hälfte gekommen, da war der Akku alle. Also der zweite Akku auch. Und dann oben waren meine Techniker oben auf der Akropolis und haben dann immer geleuchtet und irgendwann fiel dann auch mein Ding. Und da musste ich auch diesen langen Weg auf diese Akropolis hoch in der Nacht und hab dann mir einen neuen Akku geholt, ich Idiot. Hab also nicht vier Akkus mitgenommen, wie ich eigentlich hätte brauchen müssen. Also das war echt auch ein Knaller, auch ein Schlüssel.
Gibt halt keine Erfahrungswerte für.
Wird. Also ich sag mal, deswegen bin ich heute immer bedacht, okay, wie viel Akkus brauchst du, wenn du jetzt loslaufst? Das ist so eine Sache, da hat man auch ein Stück weit, lernt man da aus der Erfahrung.
Der Aue war da viel mit, ne?
Stefan Aue, mit dem habe ich in Ferropolis zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Ferropolis, diese Festivalgeschichte
da. Ja, klar. Ja,
da habe ich einen Heli kennengelernt.
Die Eröffnung dieser Betonbühne da, diese ganzen Areals, die habe ich mit Gerd Hof gemacht und Stefan Aue war am Pult, auch an der Hulok, da haben wir damals so gearbeitet.
Ernsthaft? Ach, ja. Das wusste ich nicht.
Ja, Stefan auch. Und ich weiß noch, er hat eine Menge Milky Ways gekaut in der Nacht, wo wir programmiert haben. Ja, das war immer so eine Tüte, der hat so eine Riesenpackung, die hat er wirklich weggenascht in der Zeit. Aber der Junge ist wirklich auch ein Knaller gewesen. Der war echt gut auf dem
Pult. Stefan war gut, ja, das stimmt. Ihr habt immer noch nicht rausgefunden, woher ihr beiden euch kennt.
Nee, genau weiß ich auch nicht mehr.
Was ist denn mit Blackbox, sag mal? Haben wir uns da vielleicht...
Blackbox auf jeden Fall. Es könnte auch ein Grillen bei Per Franke gewesen sein. Ja, genau. Also und so weit.
Genau. Aber ich mag dich trotzdem. Also insofern... Und richtig, richtig gut kennengelernt haben wir uns ja jetzt, Gott sei Dank.
Auf dem Ponyhof.
Wie Pferde.
Bei Cavaluna jetzt endlich mal ein Operator, der so ein Stück weit auch die szenische Geschichte auf dem Schirm hat, dass man also wirklich auch quasi szenisches Licht auf dem Schirm hat. Nicht nur die Beams und Effekte oder sowas, sondern dass es einfach mal auch eine Geschichte ist, wo man auch was sieht auf der Szene. Du weißt übrigens, dass ich 2009 mit Gerd Hof das erste Mal
das Desaster
das große Ding mit Sehnsucht zu Appassionata gebracht hat, dass ich quasi die erste Timecode-Show überhaupt gemacht habe mit dem Thema. Und seitdem ist bei Appassionata ja immer alle Shows sind mit Timecode. Vorher hatten die ja wirklich handgesteuert. So ein Nummernprogramm irgendwie so. Und ich sag mal, Das Sehnsucht war ein großes Kunstwerk, alle Dude, aber ich glaube nicht für dieses Publikum. Das war
lief ja, es lief ja mit den 7 kW, 4 kW, nicht so lange. Die wurden ja dann.
Nicht 7 kW auf einem Leiergerüst im Tourmodus. Das musst du dir mal vorstellen. Das
lief, glaube ich. Artikel in der Presse, wo von verstörend gesprochen wurde.
Sind wohl Leute aus der Halle gelaufen. Das wurde doch irgendwann durch Mac 2000 ersetzt.
Kinder sind weinend rausgelaufen und abgeführt von ihren Eltern. Aber es war genial. Wenn du diese CD dir mal anguckst, das ist echt, also Gerd Hof kommt ja aus dem Theater. Ich kenne den, also Gerd Hof habe ich ja kennengelernt auch noch zu DDR-Zeiten, als er an der Volksbühne gearbeitet hat.
Ist er wirklich oder ist das nur eine Geschichte? Also es gibt ja einen Haufen Geschichten über Gerd Hof mit einem, die behaupten, sein Lebenslauf war nur in einigen Teilen echt.
Also also ich sag mal, diesen Teil mit der Stasi oder so in Halle, das ist ein Thema, da würde ich mal sagen, das ist kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich will doch jetzt gar nicht sagen, also ich sag mal,
ich habe ihn nie kennengelernt von der.
Ich auch nicht.
Ich habe ihn geliebt. Also er war eine spezielle Person, ja. Aber wir konnten sehr gut miteinander und ich will jetzt auch nicht nachsagen, aber ich denke schon, dass da ein Stück weit Lyrik dabei ist bei dem Thema Stasi etc.
Das gehört als Künstler ja dazu.
Die war auf jeden Fall gut erzählt. Aber kann auch sein, dass es stimmt. Ich weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Da gibt's dann von der Taz oder von irgendeinem Ding.
Und der Süddeutschen, der Blender.
Schon interessant, aber es gibt natürlich schon ein paar Begebenheiten. Er hat ja so ein Auge, was ein bisschen zerstört war, so, da hat er dann auch eine Story drum gefunden. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Er hat sich gut verkauft.
Er ist auf jeden Fall, ja, okay. Aber er war ein liebenswerter Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also ich liebe ja so eine Künstler, die eine Vision haben und genau die Art und Weise, wie er, sag mal, so weltweit irgendwelche Shows, ich meine, wir waren in Oman mit ihm, wie ihn also an so eine Show rankommt, also so eine Mucke rankommt, ja. Ich habe das auch hautnah miterlebt, wie diese Ding quasi akquiriert wurde, auch mit Asteris Cotulas, der da, sag mal, wirklich auch eine Riesenrolle gespielt hat an der Stelle, um so ein Thema zu akquirieren. Und ich sag mal, das ist auch eine ganz andere Herangehensweise. Ich sag mal, der ist ja als Künstler quasi an Leute herangetreten. Der ist auch an Trump damals, in Atlanta.
Der Freedom Tower. Nee, das hat er jetzt Probst damals programmiert, ne?
Genau. Mit Jens Probst war das damals. Der hat in Atlanta für Trump gearbeitet. Die Mucke entstand, dass Asteris Cotulas angerufen hat, den Typen, und dann haben die diese Mucke gemacht da, ne? Also das ist einfach ganz einfach so eine Geschichte, wo man sagt, ey, ja, alles richtig gemacht und korrekt, sag mal, einfach auch diese Rolle ausgespielt. Und insofern muss ich sagen, Hut weg, Chapeau. Und ich habe, wie gesagt, das war auch so, ich sag mal, eine Ära von 10 Jahren, die ich mit ihm zusammen, wo ich ihn begleitet habe, wo ich immer wieder bei allen Mucken, die er gemacht hat, dabei war. Und das auch wirklich super gerne gemacht habe. Und ich habe, wie gesagt, das schärfste Event war die AIDA-Taufe, AIDA Diva. In Hamburg war eine Riesenmucke. Das war eine der ersten großen Schiffstaufen, die AIDA veranstaltet hat. Also die Karneval, glaube ich, war die Karneval, ja, genau, so hieß die Reederei. Und das ist ja heute x-mal kopiert und was wisst ihr geil. Und da haben wir so die ersten riesengroßen Bilder da gemacht auf der Elbe. Gerd Hof hatte ja so ein paar Elemente. Der hat also das Feuerwerk immer farbrein geschossen. Also es war immer nie so, dass es irgendwie kunterbunte Chrysanthemen waren, sondern es gab Blau, es gab Grün, es gab Rot, es gab Gelb, es gab Weiß. Und das waren so die Dinger. Da war auch Sven Asamoah einer der führenden Tür. Und da war auch Element, der machte, warte mal, wie hieß er denn jetzt? Von Elements, wie hieß er denn?
Mücke.
Nee, Mücke nicht.
Konrad Kuschel.
Konrad Kuschel, genau. Der hat zum Beispiel die AIDA Diva, die Schiffstaufe gemacht damals. Da war ich gerade genau 50. Das war meine erste, also als die dann getauft wurde, habe ich die erste Fahrt mitgemacht sozusagen. Das war so meine 50. Geburtstagsparty sozusagen. Das war auch ein riesen Event, was, glaube ich, also auch so ein bisschen ein Benchmark gesetzt hat, was ja heute viel wieder gemacht wird. Also immer wieder, also ich meine, die Watt Phase 7 jetzt immer wieder noch mal reproduziert oder so, ne?
Das darf Sven so nicht sagen, dass er das reproduziert, das ist nicht nett.
Nein, natürlich nicht. Es ist ja auch nicht so. Also ich meine, ja, aber es waren so die ersten großen Sachen, wo man überhaupt.
Die bei alle irgendwie, haben wir ganz viel ja schon gehabt, die irgendwie an einem Lampentyp hingen, ne? Also ja, Firmen, die mit diesem Lampentyp groß geworden sind, Shows, die nur deshalb funktioniert haben, Künstler, die wegen diesen Betonmischern groß geworden sind, das war schon revolutionär für diese Zeit, dieses Ding.
Ja.
Es gab, was gab es? 3 Stück. Amerikanisches, ein deutsches und ein italienisches Modell. Punkt.
Ja. Naja, wobei, aber wie gesagt, das italienische Modell natürlich dann gesiegt hat und dann hat AO ist ja daraus entstanden, ne? Damals. Und Niedermeyer hat ja dann letztlich die Chance ergriffen und hat dann ja seine eigene Lampe dann im Prinzip produziert und das war ja auch eine super Geschichte für die Zeit.
Die beste Lampe, die es gab von den dreien.
Ja, das stimmt.
Die war elektrisch sauber. Die Italiener hatten ja da so ein paar Probleme mit dem Nullleiter.
War nicht schwierig, besser als ein Space Cadet Ireos produziert zu sein. Das war jetzt keine Ingenieursmeisterleistung, so ein Ireos 7 kW.
Nee, das vor allem, weil es ja auch analoge Technik war, ne? Also die ganzen, die Sensorik und so weiter, war alles analog, ne? Also dieses ganze Thema.
Da kommt richtig. Man die ja so hervorragend unterwegs repariert. Lötkolbenhammer und einen großen Schraubenschlüssel.
Jan Leust war einer, der mit dem zusammen auf dem Roten Platz gestanden. Das war wir waren jetzt die einzige Crew, die damals vor dem Lenin-Mausoleum nach der Wende einen Kaffee getrunken hat, vor dem Lenin-Mausoleum mit der Crew von wo wir die Ireos quasi hatten, auf dem Roten Platz, ne?
Stimmt, der Jan kannte sich immer sehr, sehr gut aus mit 7 kW.
Ja, Jan war einer der Götter an der Stelle. Ne? Hat immer mit diesem Visier.
XBO-Schütze, ist das? Ja, wunderbar, stimmt.
Ja, ja.
Der Kasi war auch sehr, sehr gut mit den Dingern.
Asi, ja, Kasi war auch einer der.
Ja. Der jammert den heute auch noch hinterher.
Ja, aber er hat recht.
Ralf Hackstedt war auch einer der.
Oh, Ralf Hackstedt war auch immer super.
Ich hatte damals die Eröffnung des Olympiastadions, nicht, dass er jetzt denkt, 33, nee, das war jetzt, nachdem der Dachruf kam.
Da hält man es auch, da habe ich diese ganze Medieninstallation gemacht.
Alles klar, ich habe, das hast du für Kashi gemacht.
Nee, für, GU war, glaube ich, Siemens hat vergeben an die Telekom, wir haben es gemacht für die Decom in Hamburg und die Decom verkaufte wieder zurück, war hinterher ein unheimliches AG im Kreisgeschiebe und war so die erste große Installation mit Dignital Signature, also du konntest in diesem Ding jeden Fernseher separat ansprechen und Werbung befeuern. Wochenlang durch dieses Ding getümmelt.
Und ich habe damals für Kompaktteam damals habe ich die Eröffnung des neuen Olympiastadions, also mit dem Dach dann quasi. Und das habe ich auch mit glaube ich, 52 Ireos habe ich das gemacht. Natürlich in Anlehnung an das, was ich gelernt habe bei Gerd Hof.
Senkrecht in den Himmel.
Ja. Ich habe da, da war eine schöne Show. Das habe ich
Das ist ja das,
war auch so, da bist du so an diese Sachen, da habe ich noch, damals habe ich immer noch Davidoff geraucht, diese kleinen Zigarillos.
Geil.
Und ich erinnere mich immer noch, wenn ich dann programmiert habe, an den nächsten Tag war ich wirklich irgendwie, da hast du so viel von diesen Dingern, ich habe die auf Lunge geraucht damals, war ja furchtbar, also das war, also ich bin froh, dass ich davon weg bin, aber diese Zeiten, wo ich nachts immer programmiert habe mit Operatoren oder so, das war schon.
Ich habe Ireos auch geliebt. Und ich habe auch mit Jerry zusammen so viele Shows mit Ireos gemacht, weil wir die Dinger ja auch durch die halbe Welt geschleppt haben.
Mhm.
Das
ja, und ich sag mal, es war ja auch eine Sache, die eine neue Ära, also diese Beam-Shows, das ist ja auch eine Sache, die dann aufkam mit diesen Dingern. Also wirklich, das war ja vorher, war eine Lampe, die auf irgendeinem Truck stand, irgendwie so zu irgendwelchen Filmeröffnungen, ja, irgendwie vier Stück mal so irgendwie hin und her. Und Hof hat ja dann gesagt, okay, ich will davon 250 Stück. Und haben alle erstmal die Kinder alle runtergefahren. Und dann waren die in Berlin, wurden die gefertigt und waren ja auch irgendwie durch Herrn, durch den Postkartenverkäufer finanziert. Das war ja dann plötzlich möglich, dann trotzdem mit solchen Dingern so eine Show. Und
LED-Kerzen hat er auch noch gemacht.
Procon hatte ja dann so einen Vertrag sozusagen, wo alle Shows von Gerd Hof quasi exklusiv betreut wurden. Und das war auch wirklich eine Zeit, muss ich sagen, die will ich nicht missen. Das war, wir haben viel, viel erlebt und viel gemacht. Wir sind von Peking bis Oman, überall in Griechenland, überall gewesen und haben solche Shows gemacht. Das war schon irre.
Ja, also tatsächlich habe ich auch viele Reisepassstempel dank Space Cannons gesammelt, muss man sagen.
Ja.
Weil, also entweder war ich mit Jerry damit unterwegs oder bei Procon war es halt so, da ich, man hat ja immer einen einigermaßen vertrauenswürdigen Operator mitschicken wollen manchmal, wenn die nicht wollten, dass die Lampen in 31 Teilen zurückkommen, der Menschen vor Ort erklärt, wie man mit sowas umgeht. Nur ja. Sekunden fällt, nein, das machen wir mal nicht. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht und von daher bin ich echt, also mit diesen Lampen auch in ziemlich absurden Ländern gewesen.
Mhm. Nee, was mir auch immer wirklich viel Spaß gemacht hat, sind so Sachen, die, also ich sag mal, jetzt in Oman war nicht so, dass die Lampen, da habe ich noch mit Steffen Brandt war irgendwie auch in der Küche, ob ihr den kennt. Steffen Brandt war der. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, keine Ahnung. Ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren zu ihm. Er ist, glaube ich, jetzt in die Pferdebranche. Also er hat irgendeine Frau, die jetzt in der Pferdebranche, also auch in der Kavaluna-Welt irgendwie zu oder irgendwie in der Pferdewelt dazu zu Hause ist, hörte ich jedenfalls. Aber es ist in der Tat so, dass ich mit Steffen eine Menge gemacht habe, weil der war ja immer der Vertreter von PRG für mich, wenn ich kam ja von der Hofseite sozusagen. Und habe mit ihm sehr eng zusammengearbeitet. Das war auch immer ganz nett und das war auch mal ganz spaßig irgendwie so. Das war, hat auch viel Spaß gemacht. Und ich fand immer an Gerd Hof so ein Thema, dass der ja einfach auch so eine visionären Ideen hatte. Und da hat es eben Spaß gemacht, diese umzusetzen. Wisst ihr, ich meine, auf einer Semperoper, auf einem Kupferdach oben, irgendwie 100 Irios hinzustellen und dem Hausmeister klarzumachen, dass jetzt wirklich nichts passiert, wenn wir da arbeiten. Und wir müssten mit drei Krähen da irgendwie oben das Zeug hinfahren und der unten gestanden hat, um Gottes Willen. Aber wir haben da eine geile Mucke hingekriegt und es war echt ein Hammer. Weißt du, hast du dann irgendwie, wenn diese Timecode-Show vorbei war, da ging, ich weiß nicht, das kennst du ja sicherlich auch oder kennt ihr ja beide alle, also dieser Flash da am Schluss, so diese wochenlange Programmieren und Machen und wenn dann diese Timecode-Show, die du programmiert hast mit allen Sachen und der Regisseur hat dir gesagt, dit und dit und dit soll so und so passieren und das passiert dann auch so, das ist so ein Flash, das kann dir keiner nehmen, das ist so ein Gänsehautmoment. Darum machen wir das eigentlich, glaube ich. Das ist so irre, ne? Ja.
Das ist definitiv so. Würdest du das alles nochmal machen?
Es gibt ein paar Details, die ich anders machen würde, aber ansonsten so groß, im Großen und Ganzen würde ich es genauso durchführen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich würde aber nicht von Anfang an geraucht haben. Also dieses Rauchen ist, glaube ich, eine Geschichte, die aus meinem Leben, also Gott, ich habe Gott sei Dank irgendwie Mitte der 2000er oder Anfang der 2000er aufgehört. Ich bin jetzt schon 20 Jahre, ich glaube, man sagt,
2001 bei mir.
Ist die Lunge wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, die Geräusche in der Nacht sind weg, also das gibt's nicht mehr. ich wache jetzt manchmal auf mit einem Kissen zwischen mir und meiner Frau. Da weiß ich, dass ich geschnarcht habe. Aber ansonsten ist wo ich noch David dafür raucht habe, da war immer so nachts so diese Pfeifen, das ist so eine Sache, die du nicht weggekriegt hast, das war einfach so. Und ja, das sind so Sachen, die letztlich Ja, das würde ich weglassen. Ansonsten würde ich sagen, jede Sekunde meines Lebens würde ich genauso wieder leben wollen, wie sie war. Weil es war in allen Sachen, wir haben nicht wirklich, ich glaube, wir sind heute nicht auf alles gekommen, was möglicherweise erzählt wäre. Aber ich glaube, das würde den Rahmen hier aufsprengen.
Christoph Hangel, sein Sohn, hat mal zu mir gesagt, als wir uns so zu dritt unterhalten haben, hat Christoph angeguckt, hat mich angeguckt und hat gesagt, das, was ihr beide in eurem Leben erlebt habt, so alt werde ich nicht mehr.
Es ist wirklich so, dass Christoph und ich, wir sind in dem Team, Christoph Hanel und ich, wir sind ja auch im Special Event Team.
Ich weiß, ich habe vor 10 Tagen mit ihm telefoniert. Ja, ich habe den ja ganz lange nicht gesprochen.
Ja.
Das war super.
Ist auch ein absolut feiner Kerl und ich mag ihn auch sehr. Und wir sind auch Bele so ein bisschen diese grauen Wölfe sozusagen bei PRG so irgendwie. Aber es ist auch schön, sag ich mal, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist echt, macht Spaß. Neben der Arbeit mit Toto, die mich auch sehr inspiriert.
Wenn wir uns gar nicht vertreten. Ach, wir haben ja auch Reibung durchaus zwischendurch. Aber das ist immer so gehört
das
dazu.
Als du mich zusammengeschissen hast, weil ich hier irgendwie blöde Lampen geschickt habe, aber wir haben es bewältigt.
Ja. Das ist bei mir nie persönlich, das geht immer ums Produkt.
Es sind konstruktive Dinge, die nehme ich auch nicht persönlich. Da bin ich alt genug, das wisst ihr.
Sag mal, ich mobbe niemanden, den ich nicht mag.
Das ist gut.
Ja, ist gut zu hören.
Das macht meinen Tag so viel besser. Ich glaube, bei dir müssen wir eine unserer Standardfragen ja ausweiten, da du das schon so lange machst. Was sind so die Top 3 Erlebnisse der letzten 50 Jahre, wo du sagst so, wow, Gänsehaut von A bis Z?
Also wie gesagt, anfangen würde ich da bei Bruce Springsteen, der Thema, also diese Sache, wo ich vorhin erzählt habe. Dann diese ganze Reihe von Gerd Hof Events, die ich gemacht habe, und dann am Schluss jetzt, ich sag mal jüngst diese
Kavaluna. Sag Kavaluna.
Naja, komm.
Ich glaube, er wird eher dem Florian huldigen und 35 Jahre Mauerfall sagen.
Ja, auch den 35 Jahre Mauerfall würde ich jetzt auch nennen. Also das ist wirklich so ein Thema, weil da hing mir auch so ein bisschen Gänsehaut drüber. Zumal ich ja 20 Jahre auch schon gemacht habe, aber da noch unter anderer Flagge, nämlich unter Helikon, auch mit einer fantastischen Crew. Aber wie gesagt, jetzt 35 Jahre, war nochmal so ein schönes Comeback sozusagen, auch nochmal wieder an dem, also das Brandenburger Tor ist so ein Thema, wo ich auch wirklich ein Stück weit Bezug dazu habe. Ich habe auch das Glück gehabt, da mal irgendwann drauf zu stehen, weil ich da einen Ortstermin hatte, weil ich Pyrotechnik platzieren musste zu 20 Jahre Mauerfall. Da haben wir da oben einen Ortstermin gehabt, also das sind auch so Erlebnisse, das kann ja auch nicht jeder da oben hochklettern und so weiter. Ich habe da schon eine besondere, zumal, wie gesagt, am Tor, ich war von 1990 bis 2011 jeden Silvester da und habe dann immer die Silvestershow gemacht. Da hast du irgendwie so einen Bezug zu, das ist schon cool. Und wenn du dann nochmals 35 Jahre Mauerfall, wo du ja auch, was dich auch ein bisschen persönlich betrifft, wo dir auch ein Stück weit dein Leben dran hing, auch so, weißt du, also diese Karriere auch so ein Stück weit, das ist schon cool. Das ist schon ein Gänsehautmoment, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist schon cool. Aber Toto, ich bin mir sicher, wenn wir nach 4 Punkten gefragt hätten, hätte er als vierten direkt Kavaluna gesagt.
Ich hätte unbedingt Kavaluna. Ich meine, es ist ja auch so. Es ist ja auch ein Stück weit, es hat mich auch geprägt. Es ist ja so. Weil ich sag mal, 2009 oder 7 oder irgendwann, wie gesagt, mit Gerd Hofer, haben wir das da hingebracht und das hat mich auch die ganze Zeit begleitet. Das waren Geschichten, wo ich dann 2015 zu PRG bin. Da war dann dieses München-Projekt gegründet worden, da mit dem Showpalast. Und da ging es dann darum, ja, diese riesen LED-Wand dahin. Da war ja auch noch vorher, da gab es ja auch andere Konzepte mit, wir haben es ja auch eine Zeit lang gemacht, nach dem Umschwung da mit den Eignerwechsel und so weiter, waren ja gewisse Teile noch, da habe ich mit dem, übrigens auch ein super Kerl, der Nils Luno, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, von der Stage Entertainment kenne ich den.
Ja, echt ein geiler Typ irgendwie. Mit dem habe ich zusammen dann letztlich den Showpalast auf die Beine, also zum Schluss dann im Prinzip bis zur Show gebracht. Er, also ich dann als Executive Producer und er dann als Producer. Und das war auch ein schönes Arbeiten, muss ich sagen. Das waren so Monate, die ich auch nicht missen will, wo wir dann dieses Thema auf die Beine gestellt haben. Ja, also das hat mich auch nicht losgelassen. Und bis heute, wie gesagt, betreue ich ja, und ich habe ja schon gesagt, also ich bin ja froh, dass Toto jetzt da der Lichtdesigner ist bei der Show, und den macht es ja auch wirklich gut. Und dass wir da jetzt irgendwie auch LED mit auf die Tour nehmen und so, das sind ja alles Sachen, die wir vor ein paar Jahren noch gar nicht erträumen konnten, sagen wir jetzt. Das war ja vorher mit zwei 30K-Projektoren wurde das Bühnenbild gemacht. Heute sind wir da, denke ich mal, wirklich auf, denke ich mal, einen guten Stand.
Ja, mit kleinen Schritten bewegen wir uns da gut vorwärts.
No.
Ja.
Hast du dich eigentlich auf unseren Podcast vorbereitet?
Vorbereitet in, also ja, ich muss sagen, vorbereitet insofern, dass ich mir angeguckt habe, was macht ihr denn da eigentlich? Weißt du, mir war das alte Hasen ja okay. Und ich hatte dann so mal geguckt, wer ist denn da jetzt dein Mitstreiter sozusagen? Wer wurde denn da schon eigentlich involviert bzw. interviewt? Insofern, das war die Vorbereitung. Ansonsten ist alles in meinem Kopf, was ich heute von mir gegeben habe. Ich kann da bestimmt noch stundenlang reden. Meine Kinder sagen immer noch, du musst da unbedingt ein Buch schreiben, was du da erzählst. Ich habe übrigens eine coole Geschichte. Wir haben ja da vor 24 haben wir mal die Ideenexpo gemacht. Da mussten wir alle zwei Wochen nach Hannover fahren, weil da immer eine Produktionssitzung war. Und da habe ich meinen alten Freund Oliver Ebel immer im Auto gehabt, und wir haben dann immer...
Ach, schön.
Und den habe ich immer bei der Rücktour, damit er nicht einschläft, habe ich immer schön meine alten Geschichten erzählt.
Oh, der Olli ist auch ein ganz feiner Kerl.
Olli ist ein Hammer, ja. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne zusammen mit ihm, weil es auch einer, der wirklich den Überblick behält und echt ist ein wertvoller Kollege ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau wie Ludwig. Mit dem ich auch den Mauerfall jetzt gemacht habe, hier 35 Jahre, das war auch Ludwig Bergmann, das ist echt ein geiler Kerl. Ja.
Aber dann, also wenn du dich nicht vorbereitet hast, weißt du ja gar nicht, was für eine Frage wir gerne immer noch stellen.
Das weiß ich. Du hast mir hier so einen Zettel geschrieben. Warte mal.
Ja, ich also, hab's dir
Foto. Den habe ich
auch, aber auch gerade.
Mal, hier steht. Also, Intro, Vorstellung. Das haben wir, glaube ich, hinter uns, richtig?
Jetzt haben wir noch die letzte Frage.
Ja.
Ah. Die machen wir immer. Ist die einzige, die wir immer machen.
Also, da muss ich mal fragen, welche Insel meint ihr?
Das ist mir scheißegal. Du kannst von mir aus auf den Wannsee gehen.
Also ist es eine, wo es kalt ist oder wo es warm ist?
Das kannst du aussuchen.
Ja, okay. Also ich würde sagen, ich würde gerne mit Steven Spielberg auf eine Insel gehen. Da wird es bestimmt spannend.
Du willst Dinosaurier treffen? Oder?
Nee, er hofft darauf, dass sein Leben verfilmt wird.
Obwohl er ja bestimmt ganz gut können würde, denke ich mal.
Da gehe ich von aus.
Also ich würde hier, also auf einer Insel mit einer Sängerin oder so, furchtbar. Ich würde da meine Ruhe haben. Ja. Wenn, dann mit so einem Typen wie Spielberg, wäre doch was, ich meine, da wird es wirklich spannend, ne? Da kann jetzt so ein bisschen Jurassic Park kommen oder was wisst der Geier, irgendwie noch eine andere Nummer irgendwie.
Hatten wir noch nicht.
Hattet ihr noch nicht? Ihr habt immer diese blöden, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber was sagt man denn sonst dazu irgendwie so?
Auch ganz, ganz viele Künstler, die man so gerne mal hätte, wo ich immer Angst hätte, boah, dann ist halt ein Arschloch, macht aber gute Musik und hilft dir auch nicht.
Also ich sag dir, mit Musiker auf keinen Fall, ist mir viel zu laut auf so einer Insel.
Ein sehr
sonobotisches. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber gut, das endet dann aber auch so, dass man wahrscheinlich in so einer Onanie verfällt, weil man sich alte Geschichten erzählt. Er wäre mein alter Freund Henning Protzmann, der Basser von Karat. mit dem ich sehr viel auch, sagen wir, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr oft zusammen Geburtstag gefeiert bei mir hier auf der Terrasse. Das endet dann immer so bei dem letzten Glas Tequila, nee, was haben wir hier immer? Wie heißen die zur Tanqueray? Das ist ein Gin. Und ja, da haben wir viele alte Geschichten, die kann man also von, weiß ich nicht, alte Tourneen in Leningrad und so eine Geschichte.
Ja, aber da geht der Tag halt mit um auf so einer Insel, ne?
Ja.
Stimmt, ja, okay. Vielleicht nimmst du die beiden mit. Ach nee, es geht ja nur einer.
Mitnehmen kann, wäre, also ich meine, ich weiß nicht, was die sich jetzt zu erzählen hätten, keine Ahnung. Also ich, also wie gesagt, mit Steven könnte ich auch mich eine Weile befassen, denke ich. Der hat ja auch bestimmt viel zu erzählen.
Da gehe ich fest von aus.
Herrlich.
Das ist tatsächlich
in
so.
Sinne.
Es war mir nicht einerlei, mit euch in einem Kanal zu sprechen, sagen wir so.
Vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Das hat wieder großen Spaß gemacht. Und ja, auf hoffentlich ganz bald. Und ja, ja. Ich hoffe, ihr habt die Folge
vielleicht
genossen.
Auf ganz bald mal B2B wieder. Vor allem Thomas. Ich meine, mit Toto, da will ich ja nicht dran vorbeikommen. Das wird ja jetzt, wir haben ja ohnehin noch ein Essen aus. aber Thomas, dich würde ich natürlich auch ganz gerne mal wiedersehen.
Das schaffen wir in Berlin demnächst.
Okay, super. Das sollten wir tun.
Das machen